Da kommt ein Typ zum Arzt und dann sagt der Arzt so, junger Mann, Sie müssen aufhören zu onanieren. Der Typ dann so, ja, aber wieso das denn? Der Arzt dann wiederum, ja, ich kann Sie so nicht untersuchen.
Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Ich dachte eben, was war das denn?
Und dieser Mann, den Sie da gerade lachen hören, vergnügt, das ist niemand Geringeres als der allseits beliebte Danny.
Ja, das kann man so sagen, ja, genau. Total beliebt, hallo. Und der Mann, der mich hier so wunderbar angekündigt hat, das ist der Timo, den ich gerade vor mir sehe, aber ihr ja. Nicht.
Das ist ein neues Gefühl, weil wir uns zum ersten Mal hier verliebt ansehen.
Über Webcam.
Nein, also wir, ist ein bisschen kurios. Also wir machen das zum ersten Mal hier mit Webcam.
Irre.
Mal schauen, wie das wird und ob ich mich tatsächlich auf die Themen konzentrieren kann, die wir besprechen.
Die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist, warum erst ab Folge 66 mit Webcam?
Wir reden ja öfters mit Webcam miteinander, wir skypen ja, aber wir nehmen nicht auf über Webcam. Also das finde ich tatsächlich auch gerade ein wenig irritierend.
Es ist befremdlich.
Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, vor allem nachdem man vorher schon eine halbe Stunde so miteinander quatscht.
Richtig.
Aber
Wollen wir die Webcam wieder ausschalten?
Ja.
Ja, okay, komm. Komm, wir schalten ab. Ah, schon viel besser.
Ja, oh, jetzt ist das wie immer. Wunderbar.
Ah. Ach Gott, ey.
Okay.
Mann, sind wir bescheuert.
Ja, jetzt stell dir vor, das wäre so ein Video-Podcast, da ist das immer so. Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn man so zusammen am Tisch sitzt und dann so Mikrofone vor sich hat und so, wie das viele machen.
Das stimmt, aber das war gerade doch irgendwie ein bisschen komisch.
Ja.
Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Es ist so, ja. Man fühlt sich einfach weniger beobachtet, wenn man nur zu hören ist.
Ja, genau. Dann kann man wenigstens wieder ruhigen Gewissens in den Moderatoren-Modus schalten.
Und, das ist richtig.
Und man kann rumpopeln, wie man möchte. Es ist egal.
Nein, ich habe ja auch das Problem, ich sitze ja wieder in meinem Wohnzimmer heute. Und da ist auch meine Vitrine, meine Ghostbusters-Vitrine. Und es kann ja durchaus sein, dass mein Blick mal abschweift, ohne dass ich nicht aufmerksam bin. Ja? Aber das wäre natürlich für dich irritierend. Du denkst ja dann, ich rede, wo guckt der denn der hin? Das ist ja unhöflich.
Ja, genau. Das ist richtig. Ich gucke hier nebenbei auf mein Pack und dann denkst du auch, der ist überhaupt, Mensch, der Werner ist gar nicht bei der Sache.
Nee. So ist das völlig entspannt. Man kann wieder ein bisschen spielen.
Also der Knirsch-Egon.
Der Knirschgon, ja.
Knirschgon. Oh Gott, ey.
Ja, der muss natürlich immer dabei sein.
Natürlich.
Fast jeder Podcast-Folge war er dabei.
Ja, ja. Ich frage mich auch, ob wir ins Logo nicht diese zwei Konstanten der Sendung noch mit reinnehmen wollen, nämlich den Knirschgon und meinen Kater.
Das wäre doch nicht schlecht. Ja, da wäre ich dafür. Ja.
Nehmen wir den bescheuerten Mugli da raus, das ist doch sowieso, interessiert doch eh keinen.
Ah, Kaffee. Ja, genau, hast recht. Mach mal ein neues Logo, wird eh Zeit nach 100 Folgen oder wie viel wir schon haben.
66, aber macht ja nichts. Das wäre nah dran.
Mit 66 Folgen, ne? Da fängt der Podcast an.
Da fängt der Podcast an, das ist richtig. Ja,
genau. Hat und Spaß daran.
Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ob das die Folge 66 ist. Irgendwann fängt man ja, also man, wenn man beginnt mit einem Podcast, da achtet man ja noch akribisch auf jede Folge. Aber irgendwann hat man dann so den Punkt erreicht, wo man sagt, ach komm, ist so eh egal.
Das lässt sich aber ganz schnell nachvollziehen. Das ist Folge, müsste jetzt Folge 14 sein. Ach nee, das war ja Random Movie.
Ja, da ist aber gerade die Folge 13 draußen.
Ja, danke. Um was geht's? Über was redet ihr?
Jetzt zwingt er mich wieder, dass ich hier wieder Eigenwerbung mache.
Ja, komm, Mensch, ich mach gleich auch Eigenwerbung. Erzähl doch mal was.
Ja, cool.
Um was geht's?
In Folge 13, die jetzt schon eine Weile draußen ist. Was ist denn da los, ey?
Ich dachte, das ist Hintergrundmusik, während du jetzt erzählst.
Ach so, ja, habe ich natürlich nicht gerafft.
Ja, jetzt mache ich es nicht nochmal. Also,
ja, dann lass es halt. Meine Güte, ey. Ach, ob wir irgendwann mal einen Preis kriegen für den am besten geskripteten Podcast?
Weiß ich nicht. Ich hoffe, es wird bald soweit sein. Aber das war gerade eben auch wieder ein Grund, warum man am besten ohne Webcam podcastet.
Ja, ja.
Weil ich möchte natürlich nicht gesehen werden, wenn ich hier Beverly Hills Cop singe oder summe. Das will man im stillen Kämmerlein und will nicht, dass das irgendjemand mitbekommt. Das wäre ja peinlich.
Ja, es ist auch blöd, wenn ich dann sehe, dass du nebenbei noch liest und Musik hörst und so. Egal. Ja, Random Movie Nummer 13 ist jetzt, wenn ihr diese Sendung hört, jetzt muss man gerade überlegen, das Ding ist, wir nehmen die Folge auf, bevor die letzte erschienen ist. Meine Güte. Das ist ja schlimmer
ist
als
doch, in ist Back doch egal. To the Future. Kannst doch einfach, ich meine, selbst wenn ihr bis dahin schon wieder eine neue Folge raus hättet, theoretisch ist doch egal. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, was ist da aktuell zu hören
in der Folge? Wir über The Big Sick, ein Kumail Nanjiani-Film. Ist ja nicht der erste Film mit Kumail Nanjiani, den wir besprechen, aber diesmal tatsächlich mal ein guter Film mit ihm. Kumail Nanjiani ist ein pakistanisch-stämmiger Comedian-Schauspieler.
Ist er das, der kommen wir später noch drauf zu sprechen, in Reunited Apart dabei
war? Ja, genau, genau.
Ah, okay. Der Name kam mir echt bekannt vor.
Ja, genau, der ist das. Und da hat sich auch wieder ein Kreis geschlossen, weil wir ja schon in der letzten Rent-a-Movie-Folge, wo wir über die ersten beiden Ghostbusters-Filme gesprochen haben, auch einen Kumail Nanjiani-Film dabei hatten, der leider nicht so gut war, The Lovebirds. Und jetzt haben wir tatsächlich mal über einen sehr guten Film gesprochen. The Big Sick ist ja so ein bisschen die Geschichte, wie Kumail Nanjiani seine inzwischen Ehefrau kennengelernt hat. Und da spielt auch viel Drama mit rein. Ist wirklich ein toller Film. Haben wir auch viel zu erzählen gehabt. Und dann sprechen wir noch über die Beverly Hills Cop Trilogie, wie man deiner musikalischen Untermalung ja schon entnehmen konnte. Wo sich ein bisschen der Kreis schließt, weil wir haben in der letzten Folge über meine Lieblingsfilmreihe gesprochen und diesmal sprechen wir über Svens Lieblingsfilmreihe und jedes Mal hatten wir einen Kumail Nanjiani-Film dabei. Mhm.
Ja, das ist, ja. Beverly Hills Cop hat schon eher auf den dritten Teil geschafft. Ging schneller als bei Ghostbusters.
Ja, das stimmt. Ja. Aber das macht den dritten auch nicht besser.
Also. Hätte gar nicht schneller gehen sollen. Ich glaube, aktuell ist sogar auch für Netflix Beverly Hills Cop 4 in Arbeit.
Richtig, ja. Ist schon bestätigt, ja. Da reden wir auch ein bisschen drüber und mal gucken. Also Eddie Murphy hat ja jetzt auch den zweiten Teil von Der Prinz aus Zamunda gemacht. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich glaube, mit dem Film wird sich so ein bisschen zeigen, ob er wieder in alte Formen zurückgefunden hat. Weil das, was Eddie Murphy nach seinen großen Erfolgen gemacht hat, war leider nicht mehr, ich weiß nicht, da hat ihm irgendwie so der Esprit gefehlt.
Ich fand tatsächlich, also ich habe diese ganzen Kultfilme von Eddie Murphy relativ früh schon wahrgenommen und dann tatsächlich aber auch, ich war im Kino 1992 in einem Film, der ist Boomerang. Mhm. Das war so eine romantische, so eine Komödie, so eine, keine Ahnung, ich habe kaum Erinnerungen dran. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen nachlässt. Und dann später hat er nochmal irgendwie so ein Karrierehoch gehabt, so ein kleines mit diesen albernen Rollen.
Ja.
Wo er da irgendwie in verschiedene Rollen geschluckt ist und weiß ich nicht. Habe ich aber nichts von gesehen. So, wenn ich an Eddie Murphy denke, dann denke ich an sein 80er-Jahre-Zeug so. Mein liebster Eddie Murphy-Film ist ja Auf der Jagd nach dem goldenen Kind, hieß er so. Mhm. Auf der Jagd nach dem goldenen Kind?
Ja, ich glaube, ich so, ja.
Den finde ich cool, weil der so ein 80er Jahre über natürliches Element mit drin hatte. Finde ich cool. Aber Beverly Hills Cop auch super. Ja. Ich kann den leider nicht zitieren. Alles, was ich zitieren kann, ist, die kann aus der Dachrinne saufen, glaube ich, im zweiten Teil über Brigitte Nielsen.
Ja, weil sie ja relativ groß ist. Ich fand auch schön, also wir zitieren auch wahnsinnig viel im Podcast, aber meine Lieblingsstelle ist immer noch, ich meine, es war am Schluss vom ersten Teil, nachdem Eddie Murphy ja angeschossen wurde an der Schulter und er sitzt dann da und dann kommt der Vorgesetzte der Beverly Hills Polizei und fragt, was macht denn dieser Mann da? Bluten, Sir.
Herrlich. Ja, ist schon geil. Ja. Der erste hat auch schöne Momente mit den Bananen im Auto und so.
Sehr schön. Es gibt ein unfassbar rassistisches deutsches Filmposter, ein altes. Wenn man bei Google mal Beverly Hills Cop Filmposter eingibt, dann findet man das relativ oft. Ist eine Karikatur von Eddie Murphy mit grünem Gesicht, also so wie man halt Schwarze auch manchmal wirklich so abwertend gezeichnet hat und mit einer Banane im Mund.
Beverly Hills Cop Filmposter.
Es ist wirklich eine Vollkatastrophe. Und da fragt man sich halt auch, wer das verbrochen hat. Also.
Finde ich jetzt. Doch, ja, da. Oh, böse.
Furchtbar,
oh,
ist oder? Böse.
Ja. Alter Schwede, was ist denn da vorgefallen?
Ich habe keine Ahnung. Und ich dachte erst, das ist irgendwie, keine Ahnung, eine Parodie oder ein Scherz oder sowas. Aber das war anscheinend wirklich ein deutsches Filmposter.
Eine Kriminalkomödie aus den USA. Es spielen Eddie Murphy, bla 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 bla. Das liest sich so, als wäre das irgendwie aus den 40er Jahren.
Ja, ne? Mhm. Ich löse den Fall auf jeden Fall.
Das ist ja ganz furchtbar.
Ja.
Okay. Nee, da fand ich das andere Poster besser, wo er da irgendwie auf diesem roten Auto sitzt. Oder?
Ja, das ist ja so das ikonische Motiv.
Ja.
Genau. Ja,
ganz aber recht.
Genug der Eigenwerbung von mir. Wollen wir in die News reingehen und ein bisschen Eigenwerbung für dich machen?
Ja, gut. Ja, ja.
Dann ab in die News.
Spectral Radio News.
Denn der Timo hat wieder kreativ zugeschlagen und ja, man kann sagen, eine Ära geht zu Ende, oder?
Absolut, ja. Jein. Ich bin froh, verkünden zu dürfen, dass unser neues Hörspiel raus ist. Neues Real Ghostbusters Hörspiel. Und es ist nicht nur irgendein Hörspiel. Also eigentlich ist es jetzt schon das zweite Jubiläumshörspiel in Folge. Jubiläum in Anführungsstrichen. Weil letztes Mal kam Folge 30 raus. Das heißt, wir haben unsere New Classics dicht gemacht. Also die Lücke zwischen unseren neuen eigenen frühen Folgen und den drei habe ich ja letztes Mal erzählt, als es um die letzte Folge ging. Und jetzt haben wir oben noch den Handlungsstrang. Also jetzt kommt Folge 60 raus und den ausstehenden Handlungsstrang haben wir noch beendet. Da ging es nämlich darum. Peter hat sich als Bürgermeister beworben. Das war eine Idee, die ursprünglich aus dem Roman Ghostbusters The Return kam. Fand ich sehr cool. Habe ich dann sehr, sehr frei interpretiert. Und und dann irgendwann kam aber so der Moment nach Folge 59, wo wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt einfach erste 30 eigene Folgen machen und kümmern uns dann irgendwie später. Keiner wusste, ob wir irgendwann wieder dahin zurückkommen, wie weit wir es schaffen würden. Aber ich bin ja hartnäckig. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Und ja, wir haben jetzt quasi den Handlungsstrang abgeschlossen. Ich will noch nicht sagen, was passiert, ob er es jetzt wird oder nicht oder was passiert. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so ein bisschen Ende einer Ära, weil sich nämlich Figuren verabschieden aus der Serie. Ich möchte da jetzt nicht großartig spoilern. Das beinhaltet jetzt natürlich auch schon die Information, ob es weitergeht oder nicht. Das ist jetzt eine exklusive Information für die treuen Hörer, die uns jetzt hier hören. Oh. Denn woanders, ja, natürlich, nur hier woanders. Ich weiß ja, es gibt ein paar Leute, die die Hörspiele hören, die auch Spectral Radio hören. Aber auf der Facebook-Seite werde ich es noch nicht mitteilen. Das kommt dann überraschungsmäßig, aber natürlich geht's weiter. Aber ein wenig anders als bekannt wurde. Dazu sage ich jetzt aber noch nicht viel. Also das besprechen wir dann beim nächsten Mal, wenn die nächste Folge rauskommt.
Man darf also gespannt sein und sich freuen.
Ja.
Sehr schön.
Also inhaltlich sage ich nicht viel diesmal. Das ist halt alles überraschungsmäßig und so. Das müsst ihr euch anhören. Ja, und außerdem gibt es in einem ganz kleinen Mini-Gastauftritt auch meinen Podcast-Kollegen hier, den Danny.
Das war aber auch ein bisschen, also ich kann ja an der Stelle verraten, ich habe die Folge noch nicht hören können an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wenn der Podcast draußen ist, werde ich sie bestimmt schon gehört haben, aber also das war schon seltsam, weil diese Hörspielserie verfolge ich ja nun auch schon seit Jahren und dann jetzt mal selber so Teil davon gewesen sein können, auch wenn es so ein kleiner Part ist, fand ich schon irgendwie cool. Deswegen nochmal an der Stelle danke, dass ich da mitmachen durfte.
Ich habe zu danken.
Es kam überraschend. Es kam spontan. Aber es hat mir tatsächlich auch großen Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, also ich muss dazu sagen, also so großartig danken muss dann eher ich, weil, ganz ehrlich, ist ja wirklich nur eine ganz kleine Rolle und die war noch unbesetzt. Dann habe ich gedacht, oh, da brauche ich eine charmante Stimme.
Und da hast du gedacht, scheiße, ich finde so schnell keinen. Ach, nehmen wir mal den Danny, der hat gerade Zeit.
Genau so hat sich das zugetragen. Ja?
Ja, geil.
Also wenn ihr den Danny raushört in der Folge, dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Und dann sagt ihr, hey, an der und der Stelle, die und die Rolle.
Ja, ich bin mal gespannt.
Der und der Stelle will er mir ein Auto verkaufen.
Jetzt hast du ein bisschen zu viel verraten.
Verdammt.
Ja, mal schauen. Also ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt auf die Folge. Also jetzt nicht wegen meines Gastparts, aber generell, weil, wie gesagt, einfach damit eine Ära zu Ende geht. Und man hat ja wirklich lange auf die Folge warten müssen dürfen, in Anführungszeichen, weil es ja eben diese New Classics dann gab, dass du die Lücke geschlossen hast. Und dementsprechend war man ja jetzt sehr, sehr lange gespannt. Wie geht's denn da nun eigentlich weiter?
Mhm. Ja, das war in der Tat eine lange Pause. Also wir haben die Folge 59 im Sommer 2013 ausgehauen und dann ging es weiter mit Folge 1 im Herbst, im Oktober, das weiß ich noch, im Oktober. Die habe ich zu meinem Geburtstag quasi als Geschenk an mich selbst rausgehauen. Ja, 7 Jahre her. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so Freunde, jetzt machen wir einen Sprung. Also ich hole mir ja immer meine Sprecher hier so rein, in mein kleines Atelier. Und dann hieß es so, wir machen Folge 30 und anschließend machen wir Folge 60. Schau hier, Peter, so geht's weiter mit der Geschichte um den Bürgermeister. Wie Bürgermeister? Also, ja, das wussten die alle selbst nicht mehr, schon lange her.
Ja, das ist... dann hat es auch wirklich nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich werde auf jeden Fall vorher noch mal die vorherige Episode hören, damit ich da wieder so ein bisschen den Anschluss kriege, zumindest. Das Ding ist ja, ich hatte mir so groß vorgenommen, so während des Lockdowns, wo ich ja noch mehr Zeit hatte, so jetzt hörst du einfach mal komplett die Reihe durch und ich habe es einfach nicht geschafft.
Ja, das ist natürlich... Da weiß der Danny, was er nach dem Podcast heute so zu tun hat.
Den ganzen Tag hindurch Hörspiele von Timo hören.
Ja.
Ja. So ist es.
Nee, also viel mehr Wissen muss man da ja nicht. Da gibt es auch noch so 30-sekündige so Rückblick auf das, was vorher passiert ist. Aber viel mehr Wissen musst du eigentlich nicht. Also... eigentlich baut das alles ziemlich aufeinander auf. Wir hatten ab Folge 51 bis 55 haben wir die Geschichte des Videospiels damals neu interpretiert. Und da ging es darum, dass das im Rathaus halt der gesamte Stadtrat halt irgendwie sind als Gozer-Anbeter und so. Die stecken irgendwie alle unter einer Decke und das kam dann am Ende so ein bisschen raus und deswegen ist der Bürgermeister abgesetzt worden und kam der Vizebürgermeister zwangsläufig dran, das ist der Herr Mr. Clemens gewesen, der wunderschön interpretiert wurde von Werner Wilkening, eine tolle Stimme. Und ja, dann ging es darum, dass die Konkurrenz, halt die Konkurrenzparteien dann irgendwie gesagt haben, so, das ist jetzt unsere Chance, jetzt bei der nächsten Wahl brauchen wir irgendjemanden, der richtig geht, der sich gut vermarkten lässt und so. Ist vielleicht auch so ein bisschen, ja, mit weniger tollen Leuten ähnlich passiert in der letzten Zeit in der Realpolitik. Ja, keine Ahnung. Von daher. Aber viel mehr muss man da nicht wissen. Da kommt man aus so rein. Aber man sollte es trotzdem nochmal alles hören. Du hast recht.
Natürlich. Natürlich.
Alles nochmal hören.
Deswegen klare Empfehlung an alle. Schreibt doch auch dem Timo mal, weil wenn man sich das wirklich noch schön physisch ins Regal stellen möchte, es gibt die ja auch auf CD. Das sollte man ja auch mal erwähnen. Und allein diese Cover-Artworks sind ja immer so toll, dass man die sich einfach auch wunderbar hinstellen kann und nebenbei angucken kann, wenn man die Folgen hört.
Ja, ich bitte drum. Also meldet euch, ihr könnt einfach über die Facebook-Seite euch melden, das ist RGB, die Hörspielserie. Ist ein bisschen sperrig, aber so ist es nun mal. Könnt aber auch eine PM schreiben über die Ghostbusters Deutschland Facebook-Präsenz oder über die E-Mail auf der Ghostbusters Deutschland-Seite, also wie auch immer. Es landet auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Aber ihr könnt euch auch mal melden und euch einfach mal mitteilen, wie euch Folgen gefallen. Also da freuen wir uns auch, nicht nur ich, sondern auch die anderen, die da quasi teilen. Das ist ja ein großes Team. Wir freuen uns da alle drüber. Es ist leider immer so, wenn es was zu meckern gibt, dann wird eher gemeckert. Aber wenn die Leute zufrieden sind, dann hört man meistens nichts. Ja, vielleicht irgendwie mal ab und zu alle paar Jahre kommt da mal was, ja, ich höre das total gern und macht mir Spaß und so, aber es ist natürlich schön, das bin nicht nur ich, sondern wie gesagt, viele andere, die sich viel Arbeit machen, viel Mühe machen und Herzblut da reinstecken, und da freut man sich dann immer, wenn man dann auch mal gelobt wird zwischendrin.
Ja, klar. Also,
ja. Es ist immer diese Mentalität, wenn irgendwas umsonst ist, dann kann es ja nichts taugen, und ich glaube, das finde ich ganz schade, auch bei ganz vielen anderen Sachen, die ich so beobachte, also
ja.
Da muss man dann irgendwie nichts zu sagen oder so. Das ist schade. Also wir haben durchaus unsere Leute, die sich immer melden und die sagen, hey, das finden wir cool. Aber ich merke halt, früher, als wir noch nicht so gut waren, da gab es lustigerweise mehr Feedback, weil es mehr auszusetzen gab.
Ja, ist so schade, dass oft dann die negative Kritik nur geäußert wird und die positive Kritik für sich behalten wird, wenn man dann immer so still für sich genießt. Aber es ist ja wirklich auch immer mal schön, wenn man einfach auch mal bestätigt wird in dem, was man tut. Und das möchte ja eigentlich auch jeder Mensch irgendwie mal so bestätigt werden.
Ja.
Ist ja einfach
ganz, ganz richtig.
Menschlich.
Ganz richtig. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wir können zum nächsten Punkt übergehen. Ich habe aber noch eine Szene mitgebracht. Die können wir hier noch reinstreuen, wie immer.
Genau, dann hört ihr jetzt eine kleine Hörprobe und dann springen wir gleich zum nächsten Newspunkt.
Irgendwas Schlimmes passiert, mein Freund? Magst du einen Spätburgunder?
Peter, das ist verdorbener Traubensaft.
Ach, du musst das einfach anders bewerten.
Ray blickte Peter genervt an.
Ja, hast ja recht. Warte, hier müsste auch noch irgendwo einer von Aykroyds Wodkas stehen.
Das hier ist heute im Buchladen für mich abgegeben worden.
Ein Brief? Lass mal sehen. Sehr geehrter Mr. Raymond. Von der Miskatonic University in Arkham?
Man bietet mir einen Lehrstuhl an. Unbefristet.
Na und wenn schon. Kopf hoch. Du rufst am Morgen an, sagst ab und die Sache ist gegessen.
Peter, das ist doch kein Schicksalsschlag. Im Gegenteil. Die Miskatonic University ist die berühmteste Hochschule für Parapsychologie. Ihre Reputation ist auf der ganzen Welt bekannt. Ich kann das nicht ablehnen.
Okay, aber das wird nicht ganz vereinbar sein mit deinem Dienstplan. Da fährst du ja jeden Tag 200 Meilen.
220.
Na, sag ich doch. Also musst du absagen.
Ich habe aber schon zugesagt.
Hör auf, mich reinzulegen, Stans. Kein Mensch hat so großen Spaß daran, tagtäglich eingeschleimt von der Arbeit zu kommen und Geistern und Monstern in den Hintern zu treten wie du. Als wenn du hier aufhören würdest.
Ich bin ja nicht ganz aus dem Rennen, Pete. Wenn sich das als Fehler herausstellen sollte, bin ich ganz schnell wieder da. Schließlich bin ich hier Teilhaber. Fast alleinig.
Du meinst das ernst mit diesem Hogwarts?
Ich habe schon als Kind davon geträumt, mal etwas Bewegendes zu erreichen. Die Wissenschaft zu revolutionieren.
Haben wir doch. Und sogar die Welt gerettet. 5-mal. Statistisch gesehen müsste kommenden Dienstag das 6. Mal anstehen, wenn's nach Egan geht.
Ja, und das ist auch Wahnsinn und toll. Aber viele halten uns immer noch für Spinner und Betrüger. Wie du schon sagst, eigentlich haben wir alles erreicht. Nur die Anerkennung dort, wo es wirklich etwas bedeuten würde, fehlt. Aber jetzt ist es soweit. Dieses Angebot ist meine Ehrenurkunde, Peter. Ich kann unser Wissen und unsere Erkenntnisse der nächsten Generation weitergeben.
Ja, aber...
Außerdem musst du gerade was sagen. Schließlich wirst du nächste Woche zum Bürgermeister gewählt.
Peter war für einen Moment sprachlos. Dann fiel sein Blick auf den Billigwein.
Ach, verdammt, da war ja noch was. Ich muss runter. Wir reden später und du bleib oben. Sei so gut.
Als ob ich mir das ansehen wollte. Ha.
Ach, Timo, was für ein schöner Schnipsel mal wieder. Ich weiß gar nicht, was es da immer zu lachen gibt.
Ja, das ist unglaublich. Danny, der ist wie eine... weiß ich nicht.
Doch nichts Falsches so.
Vortäuschen.
Fliegst ja gleich raus. Wir kommen zu dem nächsten Newspunkt. Zum einen möchte ich an der Stelle noch mal ganz kurz darauf verweisen, dass die Eskapisten immer noch ihre wunderbare aktuelle Ghostbusters 2-Folge draußen haben. Wer die noch nicht gehört hat, hört die euch unbedingt an. Die ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Die haben sehr viel Herzblut investiert und eine wahnsinnig umfangreiche Mammutbesprechung dieses Films gemacht. Deswegen da noch mal eine kleine Empfehlung hier an der Stelle.
Ja, von mir auch. Die Folge ist nach wie vor cool. Ich habe auch vor, die mir irgendwann nochmal anzuhören. Steht jetzt ein bisschen hinten an, weil noch ganz viele andere Sachen zu hören sind, aber die ist auf jeden Fall nochmal hörenswert irgendwann.
Ist sie, cool. Ja, auf jeden Fall. Also nochmal liebe Grüße an der Stelle auch an die Eskapisten. War eine sehr schöne Folge. Dann kommen wir zu einem, ja, eigentlich schon kleinen Spoiler zu Ghostbusters Legacy. Zum neuen Film.
Ja...
Ja, wobei auch wieder so eine Sache, haben wir auch schon drüber gesprochen und ich glaube, inzwischen hat es auch so ziemlich jeder mitbekommen. Also ich weiß nicht, ob das noch ein großer Spoiler ist.
Ja, ich... Keine Ahnung. Also Spoilerwarnung, ihr spielt...
Ja, also für alle Fälle, für diejenigen, die jetzt wirklich sagen, nee, ich möchte wirklich so gar nichts über den Film wissen, dann an der Stelle eine Warnung. Springt vielleicht mal so 5 Minuten weiter oder so. Ist ja jetzt auch nichts wirklich Tiefgreifendes oder so, aber wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass diese kleinen Mini-Stay-Puffs wohl im Film zu sehen sein werden und das war ja eigentlich ein Gerücht, das wurde ja zwischendurch nochmal befeuert von einem Mitarbeiter von Weta Workshops, der dann ausgeplaudert hat, dass Jason Reitman bei ihm eine Skulptur beauftragt hat, ein Protonenpack, das von kleinen Mini-Stay-Puffs auseinandergerissen wird.
Mhm. Der arbeitet mittlerweile bei der Müllabfuhr.
Wahrscheinlich, ja. In der Spätschicht. Das wurde ja dann nochmal befeuert durch diese...
Du musst
jetzt
dazu sagen, entschuldige kurz, bevor irgendwelche Kommentare kommen. Das ist übrigens ein sehr guter und wichtiger Job bei der Müllabfuhr.
Ja, natürlich, keine Frage. Wir wollten das jetzt auch nicht hier irgendwie negativ bewerten oder so. Das auf keinen Fall. Das
ist eine gute, ehrliche Arbeit, so wie Ghostbuster sein.
Natürlich, selbst. Natürlich. Ja. Genau. Jedenfalls, das wurde ja dann zwischendurch nochmal befeuert, weil es gab ja diese Activity-Seiten in der Zeiten des Lockdowns mit auch so einem Mini-Stay-Puff. Der fällt ja dadurch auf, dass ihm eben diese Schleife fehlt und dieses Matrosenlätzchen. Und dann wiederum haben wir ja, als wir über die Rückseiten der Fright Features-Verpackung gesprochen haben, dieser neuen Kiddie-Figuren, die noch kommen werden. Da ist ja auch auf der Rückseite im Hintergrund sind ja diese ganzen, sag ich mal, Skizzen von dem Ecto 1 und so weiter drauf. Und da ist ja auch der Mini-Puff zu sehen. Und jetzt wissen wir im Prinzip auch, wie das Ding im Film aussehen wird.
Ja. Mehr oder weniger.
Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist die Zeitschrift erschienen? It Girl heißt das Ganze. Ein australisches Mädchenmagazin, so, da haben wir es.
Ja, hat er wieder gut Informationen eingeholt und zwar bei
ghostbusters-deutschland.de oder auch ghostbusters-deutschland.wordpress.com. Egal, geht drauf, schaut rein, super Seite, kann ich nur empfehlen. Hat auch ein bisschen was mit dem Podcast zu tun hier. Ja, jedenfalls ist da eine Beilage drin und das sind vier so, ja, Stempel sind das irgendwie mit verschiedenen Motiven und auf dieser Blisterverpackung, die diese Stempel enthält, da sind drei Mini-Stay-Puffs drauf, die sich so quasi Huckepack gegenseitig tragen.
Das sind die Bremer Stadt
Marshmallow-Kanten. Ja, genau, genau so. Ja, ich hätte jetzt gern mal deine Meinung, weil ich kann mir vorstellen, so wie sie da zu sehen sind, dass sie so auch im Film aussehen werden. Das sieht ja schon sehr danach aus.
Zunächst mal, das wusste ich erst noch nicht, aber mittlerweile weiß ich es. Das sind ja vier Stempel. Ich glaube, einer davon ist das Ghostbusters-Logo, eins ist das Ecto-1-Nummernschild und auf den beiden anderen, das war nicht so ganz klar, auf den beiden anderen, das sind tatsächlich auch so Mini-Stay-Puffs, zwei verschiedene Motive davon.
Ja.
Ich mag das. Also ich vertraue denen auch noch. Ich glaube, du warst ein bisschen vorsichtiger.
Schön gesagt, ja.
Ja, wir versuchen ja natürlich immer hier positiv zu bleiben. Deswegen ist es immer die Wortwahl, macht's. Ja, also weiß ich nicht. Also wenn die jetzt massiv in dem Film vertreten wären, wäre es mir wahrscheinlich zu viel. Aber ich hatte so den Eindruck, als ob die so in ein, zwei Szenen, eher so wie die Porks vorkommen in Star Wars, dass die irgendwie sehr, sehr bewusst eingestreut werden. Kann sein, dass das irgendwie mal ein Vögelchen gezwitschert hat, dass die in einer Szene relativ prominent sind. Aber ich glaube, viel, viel mehr ist es nicht.
Ja, also ich weiß nicht. Ich finde es, also das Design, wenn das, also das sieht ja schon so aus, als wenn das so, als wenn die so im Film halt auch aussehen. Das ist jetzt nicht gezeichnet oder so, sondern das sieht ja wirklich aus wie so ein Promo-Shot zum Film, kann man auch fast sagen. Schwierig. Also ich fand das schon, als ich beim ersten Mal davon gehört habe, war ich skeptisch, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so das erste Element, so was ich vom Film mitkriege, wo ich sagen muss, braucht es für mich so gar nicht. Weil das auch immer inzwischen in vielen Filmen so inflationär eingesetzt wird, dass du da immer irgendwelche putzigen, knuffigen kleinen Wesen hast, die halt lustig sind, damit die Kiddies das halt auch gucken und sich irgendwie Kinderprodukte verkaufen und so. Ja, klar, ist ja nicht dumm, weil ne, man verkauft und finanziert das Ganze dann ja auch damit und so. Aber ich weiß nicht. Also das muss schon wirklich ganz dezent und dosiert eingesetzt sein, damit das irgendwie cool ist und nicht nervig wirkt. Ja, da muss ich auch sagen, ja, Jason Reitman ist jetzt ein Regisseur, dem ich das eigentlich nicht zutraue, dass er das jetzt irgendwie die ganze Zeit als Gag einbaut im Film. Ich fände es halt total bescheuert, wenn das die ganze Zeit ein Running Gag im Film ist und die ständig im Hintergrund rumhampeln, irgendwelches dummes Zeug machen, so Minion-mäßig. Das würde ich nicht sehen wollen und das wäre, glaube ich, für mich auch ein großer Downer für den Film.
Ich glaube, die kommen ab und an mal vor. So, ich glaube, die werden wirklich prominent an einer Stelle eingesetzt, wo sie halt wirklich Chaos stiften. Und sonst werden die wahrscheinlich irgendwie ab und an mal im Hintergrund zu sehen sein. Ich denke, das ist einfach so ein Zugeständnis ans Marketing halt, weil du halt ganz genau weißt, okay, mit sowas, das funktioniert halt einfach.
Ja.
Weißt du, das sind die Evox oder die Minions, wie du schon gesagt hast, oder die Porks halt irgendwie. Ja, das ist vielleicht, wo du sagst, okay, da muss der Film halt auch verkaufen und man weiß halt einfach sowas, das geht. Ja, wir waren auch damals, als wir auf der Spielwarenmesse in Nürnberg waren, da haben sie uns auch Bilder davon gezeigt. Das hatte ich ja in dem anderen Podcast schon gesagt. Und da, wir waren halt auch einfach komplett verzaubert. Wir haben da auch so ein Bildchen gesehen, wo die irgendwie in so einer Kaffeetasse rumgesprungen sind. Das sah so süß aus, ja. Das war so unser erster Moment. Und erst im Nachhinein hat man sich dann gesagt, okay, ja klar, da gehen die schon irgendwie auf Nummer sicher. Es muss ja nichts Schlimmes sein. Es ist ja, wie gesagt, eine Frage der Dosierung. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt so prominent da zu sehen sind wie die Gremlins in Gremlins, weil der Film heißt halt nicht Minions oder Stay Puft Minions oder so. Und ich glaube, darum geht's halt auch nicht. Das ist halt einfach nur, ja, der Teil, wo gesagt wird, okay, hier müssen wir halt verkaufen. Und wir wissen ganz genau, dass es so geht. Dafür ist es auch ein Produkt. Also da bin ich auch ein bisschen nüchtern. Halt. So, für mich ist wichtig, dass all die anderen Sachen auch erfüllt werden, die für die es auf ankommt, für mich.
Kaputter Satz. Man muss ja vor allen Dingen auch immer bedenken, Ghostbusters ist ja nun mal auch eine Komödie und Finn Wolfhard hat ja auch gesagt, dass der Film auch sehr, sehr lustig sein wird. Also der wird natürlich auch viele andere Emotionen hervorrufen. Der wird natürlich auch gruselig sein und auch ein bisschen traurig, ernst, wie auch immer. Das wissen wir ja schon. Aber halt auch eine Komödie, klar. Und ja, da, das ist halt das, was im modernen Komödien auch so ein bisschen zieht, ne? Und man muss ja auch sagen, klar, der Film wird diverse Nostalgie-Buttons drücken, aber natürlich muss da auch frisch bleiben dabei. Und da glaube ich schon, dass das so ein bisschen dann dieses diese Mini-Puffs dann auch so ein bisschen so ein Zugeständnis sind an modernes Kino und an jüngere Zielgruppe, die man ja auch anspricht, indem man ja eh generell auch diese jüngere Truppe mit einbaut und so, ne?
Also, mega wichtig. Also als Beispiel, als damals Star Wars Episode 1 anlief, wenn wir jetzt nicht unbedingt also von lustigen Figuren reden, die uns vielleicht so ein bisschen nerven als etwas älteres Publikum, aber Jar Jar Binks damals, der ist gehasst worden von allen Star Wars Fans. Also wirklich, glaube ich, bis heute eine der verhasstesten Star Wars Figuren überhaupt. Aber Kinder haben die geliebt. Die Actionfigur von Jar Jar Binks war die, die sich am besten verkauft hat. Mhm. Ja? Und so muss man das auch immer sehen. Du musst halt wirklich so weit wie möglich Publikum abdecken. Und es sind halt nicht nur wir Alten, wir sind es noch am wenigsten. Das ist ja die Ironie an der Sache. Wir Fans sind noch die am wenigsten, weil wir die kleinste Gruppe sind. Ja? Du musst halt das möglichst generelle Publikum abdecken. Du musst die Jüngeren, die jetzt in ihren 20ern sind, musst du ins Boot holen, weil das die sind, die halt noch sagen, oh, ich gehe aus, ich gebe Geld für Kino. Und halt die Kinder, weil an die halt Merchandise verkauft wird.
Ja, stimmt, klar.
Und ich finde das völlig in Ordnung, wie gesagt, solange es nicht nur das ist. Wenn ich mir Minions angucke, ist es eben nur das. Ist okay, aber das ist halt nicht ganz mein Film. Und ich finde, hier die Schwerpunkte sind sicher auch noch woanders. Also ich würde mir jetzt trotzdem immer noch keine Sorgen machen, dass das ein Kinderfilm wird.
Nein, ach Quatsch, das überhaupt nicht. Aber das, wie gesagt, ist halt, also man kann sich mit sowas halt schnell verzetteln. Und gerade wenn man eigentlich, so wie wir es bisher, zumindest durch den Trailer und das, was wir wissen, mitbekommen haben, uns ja doch auch ein recht ernster Film über Strecken erwartet, zumindest thematisch gesehen. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das muss halt wirklich wohl dosiert dann passieren. Und gut, die Porks in Star Wars haben sie ja auch gut hinbekommen. Die haben ja auch nicht genervt oder so.
Das war genau dasselbe Thema damals im Voraus. Da hieß es, das wären die Ausschlachten bis zum Geht nicht mehr, als die ersten Porks zu sehen waren. Dann waren wir damals im Kino und die kamen ab und zu mal vor. Und dann war es auch lustig. Also, wir haben auch drüber gelacht. Das ist immer so eine Frage der Dosierung. Ja. Aber auch interessant, also da sieht man jetzt auch wieder, dass man nicht alles aufhalten kann, was ursprünglich geplant war.
Richtig.
Das ist lustig, wie gesagt, das ist irgendwie so eine kleine Beilage und da steht auch, ich glaube, nur im Kino steht auch noch dabei. Ja. Und ich glaube, das Zielpublikum von diesen Teenie-Zeitschriften, die wissen nächstes Jahr im März wahrscheinlich gar nicht mehr, dass das irgendwie jetzt dabei lag. Also die Werbung für den Film ging so ein bisschen ins Nichts, leider. Ja. Sehr schade.
Ja, und was wir noch erwähnen müssen, es gibt noch ein zweites Magazin, das heißt Crash, wo auch ein Ghostbusters Afterlife, also im deutschen Legacy Artikel mit drin ist, nämlich eine Smartphone-Hülle oder so, irgendwas in der Richtung.
Das haben wir vorhin rausgefunden, vor der Sendung. Ich wusste erst nicht, was es ist, jetzt weiß ich, es ist eine Smartphone-Hülle, also muss ich mir das irgendwie herbeischaffen.
Natürlich, natürlich. Wobei ich es jetzt nicht so schön finde. Es sieht halt schon so ein bisschen plastikmäßig aus, aber egal.
Ja, ich habe auch eine Smartphone-Hülle aus Plastik, von daher ist mir das egal. Aber ich kann dann sagen, ich habe eine Ghostbusters Afterlife-Smartphone-Hülle. Wer hat die sonst hier?
Wer hat die sonst? Richtig, genau. Ja.
Und das ist halt vor allem was Offizielles, nicht irgendwie was Selbstgemachtes. Deswegen muss ich mir nämlich die Fühle ausstrecken nach Down Under.
Ja, die Stempel hätte ich auch gerne für die Sammlung. Also falls jemand, also nur mal so, also ihr müsst ja nicht unbedingt immer bei Patreon unterstützen, ihr könnt uns natürlich auch Magazine schicken oder Fanartikel. Also
ich habe das immer gesagt, ihr müsst nicht Geld schicken, ihr könnt auch hochwertiges Merchandise und so schenken.
Richtig, genau.
Ja.
falls noch irgendjemand einen Mattel PKE-Meter über hat, der kann es mir auch gern schicken. Also ich nehme das gerne ab.
Ich finde das so schön. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass bei Ghostbusters News der junge Mann, der das macht, Jason.
Ja.
Der hat jetzt neulich ein Geschenk bekommen per Post, überraschenderweise.
Ja, stimmt.
Und das ist einfach von der Afterlife, also von Abschiedsparty, von der Rap-Party. Da gab es halt eine geringe Anzahl von Jacken mit dem Rust City-Logo hinten drauf und allem drum und dran. Also ich weiß nicht mehr, wie viele, ich glaube nur 13 oder 30 oder so, ganz wenig.
Nur 30, halt, glaube ich, waren es.
30, ja. Und der hat halt von demjenigen, der dem die Firma gehört, die das mitveranstaltet hat, hat er halt irgendwie so eine Jacke zugeschickt bekommen. Das ist lustig. Und führt halt diese Jacke vor und sagt noch so, ja, also wenn ihr auch Sachen habt, die irgendwie loswerden wollt, die Ghostbusters News schicken wollt, damit wir die vorstellen, dann schickt die alle hierher. Ich gucke mir das an, denke mir so, ja, yes, cleverle, weißt du, so musst du ja, das machen.
Natürlich.
Ja,
der Fuchs.
Ja. Das machen wir auch.
Das machen wir jetzt auch, genau.
Das deswegen, machen wir auch.
Falls ihr Kram habt zum Thema Ghostbusters, wo ihr sagt, ich weiß nicht, ob ich das noch loswerde irgendwo. Da muss ich auch bei eBay reinstellen. Da muss man ja auch mal auch mit PayPal Geld hin und her schicken. Das ist auch aufwendig. Dann schickt es uns doch gleich per Post hier rüber. Und die Adressen erfahrt ihr dann natürlich auf Nachfrage. Schickt doch einfach mal eine Nachricht. Ihr wisst ja, unter welchen Kanälen ihr uns so findet. Ja. Und dann freuen wir uns natürlich auch. Also.
Und wir bedanken uns ganz offiziell hier in diesem Podcast dann.
Richtig, genau.
Ja.
Wenn das kein Grund ist. Mein Gott, sind wir Füchse.
Ja, unglaublich.
So. Ich wollte nur sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere. kommen wir zum nächsten Punkt. Du hattest eine große Ehre, nämlich du durftest ein besonderes Interview führen.
Ja, mit meinem guten Freund Richard Müller. Ich kann Müller sagen, weil es ja ein deutscher Name, aber er stellt sich auf den alten US-Real Ghostbusters immer als Richard Müller vor.
Natürlich.
Deswegen immer dieses Müller. Es ist so lustig. Es gibt diese US-amerikanische DVD-Box mit der Serie. Und da kannst du so optional bestimmte Folgen mit einem Intro des jeweiligen Schreiberlings sehen.
Mhm.
Des jeweiligen Autoren. Und das war damals so ein geflügelter Witz zwischen einem Kumpel und mir. Wir haben halt irgendwie, weil wir haben ständig Richard Müller gesehen. Hi, I'm Richard Müller and I wrote this episode and have fun. Viel mehr war es nicht. Und das war dann nur so ein Running Gag zwischen uns. Hi, I'm Richard Müller and I wrote everything. Everything Ghostbusters. Ja. Die Idee ist schon eine Weile alt. Wir haben uns irgendwann mal gedacht, naja, also mein Kumpel René und ich, wir können mal den Herrn Müller mal fragen, ob der Lust hat, uns ein paar Fragen für die Homepage zu beantworten, Ghostbusters Deutschland. Das ist was wir ziemlich vernachlässigen, leider muss ich sagen. Das könnte man ruhig auch mal öfters machen. Und die Fragen sind auch relativ schnell zusammengestellt gewesen. Ich glaube, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren schon und so. Und dann ist es irgendwie nie zustande gekommen. Man hat es immer so ein bisschen aufgeschoben. Und jetzt ist es ja so, dass der Filmroman zum ersten Teil, den er geschrieben hat, ist ja neu aufgelegt worden. Zusammen in einem Buch mit dem Roman zum zweiten Teil von Ed Neha oder Naha, keine Ahnung.
Ed Neha.
Neha ist vielleicht auch ein Deutscher, heißt vielleicht Eduard Naha.
Weißt du das nicht? Kann sein, naja. Der Ede.
Und da haben wir uns gesagt, so jetzt ist, wenn nicht jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da können wir dem Richard Müller mal ein paar Fragen stellen. Und ich habe ihn dann angeschrieben und der dann auch sofort, ja, auf jeden Fall und her damit und bla bla bla. Und das hat dann, glaube ich, irgendwie, da hat sich dann 3 Tage Zeit genommen, um auf 8 Fragen zu antworten und noch ein paar persönliche. Und schwuppdiwupp war das zusammen und ich habe es jetzt vor ein paar Tagen veröffentlichen dürfen, zusammen mit einer kleinen Rezeption zu dem Buch, das übrigens auch sehr, sehr cool ist. Ich würde sagen, wir sprechen irgendwann nochmal drüber.
Wenn ich es dann auch endlich mal gelesen habe, genau. Also ich habe ja, also die ersten beiden Kapitel, die habe ich schon gelesen. Aber ja, genau, da machen wir dann auch mal eine Folge mit unserer kleinen Abteilung Racer Code Books dann drüber.
Genau, Also was ich sagen kann, ich will ganz ehrlich sein, also es war jetzt auch nicht so der Moment, wo ich irgendwie total heiß drauf war. Es sind ja immer so Phasen, irgendwo, wo man sagt, so jetzt könnte ich das mal lesen und jetzt könnte ich das mal lesen. Und manchmal ist es einem so aufgedrückt, wenn man sagt, so jetzt muss ich das machen, weil ich muss drüber schreiben, es ist gerade erschienen, das Interview ist fertig und so. Also habe ich zumindest den ersten Teil gelesen. Ich bin auch über den zweiten Roman so ein bisschen geflogen von Ed Neha. Der hat sich aber, da bin ich, habe ich so ein bisschen kreuz und quer gelesen, das ist so ziemlich genau das, was wir auch im Deutschen bekommen hat. Da hat Jason Dark wohl mehr oder weniger 1:1 abgeschrieben und irgendwann noch seinen John Sinclair untergebracht. Also das ist wirklich genau dasselbe.
Ja.
Und der erste Teil aber von Richard Müller ist sehr, sehr cool. Den hat mir sehr gut gefallen, weil er eben einfach den Figuren auch noch zusätzlich Hintergrund verpasst hat und so. Und so ein bisschen Geschichten irgendwie, dass Ray irgendwie sich mit seiner Familie überschlagen hat, weil er irgendwie zu einer Familienfeier mal Peter mitgebracht hat und der dann halt irgendwie Peter war. Und so Informationen halt. Ja, ich halte mich jetzt zurück. Weil, wie gesagt, irgendwann kommt der Moment, da reden wir dann nochmal ausführlicher drüber. Aber sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Im Voraus schon mal. Und auch das Interview fand ich sehr cool mit ihm, mit Herrn Müller. Mit meinem Freund Richard, wie seine letzte Aussage bei einer persönlichen Nachricht war. Da bin ich jetzt auch stolz. Ja. Ich bin jetzt persönlich mit Richard befreundet.
Ihr seid jetzt so miteinander.
Wir sind jetzt so miteinander. Kann man nicht sehen, aber richtig dick.
Miteinander. Aber es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Also ich werde den ganzen Kram auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinken, damit ihr da nicht lange rumsuchen müsst.
Ja.
Und lest euch das unbedingt durch. Ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant, was er so zu sagen hat.
Und wenn ihr jetzt euch diesen Podcast anhört und sagt, gut und schön, aber ich verstehe kein Wort Deutsch, auch kein Problem. Es gibt auch einen Link zur englischen Original, zum englischen Originalgespräch.
Ja, ein wichtiger Sicherheitstipp. Danke, Egon. Ja. Gut, wollen wir zum nächsten Punkt kommen?
Ja.
Das ist ja jetzt so ein bisschen nicht der große Fisch, aber sag ich mal so der Höhepunkt gewesen jetzt in der letzten Zeit. In die Reunited Apart-Folge mit dem Ghostbusters-Cast ist ja jetzt erschienen.
Ja.
Ja.
Nein, ich nehme das erfreut zur Kenntnis, weil ich habe jetzt gar nicht mehr daran gedacht. Siehst du? Wenn es an mir gegangen wäre, dann hätten wir in der nächsten Sendung drüber gesprochen. Sehr gut, dass wir den Danny haben hier.
Ach so, ja gut.
Der Struktur und Sorgfalt hier in den Podcast bringt.
Ah, jetzt war aber auch zu schleimen. Reunited Apart, das YouTube-Format von Josh Gad. Das war jetzt die fünfte Folge. Es gab schon eine Folge mit den Goonies. Es gab eine Back to the Future-Folge und Der Herr der Ringe, glaube ich, gab es auch. Ne?
Ganz recht, ja.
Genau.
Auch eine sehr geile Folge.
Die ich noch nicht gesehen habe. Die ist auch ein bisschen länger. Die ging, glaube ich, eine Stunde oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Folge mit dem Ghostbusters-Cast, die ging für mich persönlich leider nur eine halbe Stunde. Für mich war es ein bisschen wenig. Aber trotzdem unterhaltsam. Ja. Jason ist ja direkt der Erste in der Runde, der direkt ein bisschen was sagen darf, aber ansonsten hat er auch nicht so viel zu sagen.
Der hat ja den Filmroman geschrieben, den
deutschen. Jason Dark, genau. Ja. Nein, ich meine natürlich den jungen Herrn Reitman. Also. Da gab es ja auch direkt ein Missverständnis.
Ja, er dachte, er sollte über seine Filme reden, über die anderen, Juno und so, aber dann wollte der Joss Gad doch nur wieder über Ghostbusters. Furchtbar, so ein Fluch, ey.
Das
muss so kreativ sein. Die Leute wollen immer nur das eine.
Das war jetzt gar nicht das, was ich meinte. Es war ja eher eine Aussage von ihm, die jetzt in den Medien sehr, sehr falsch aufgefasst wurde.
Ja.
Also, was man momentan ja viel liest, ist ja die fette Überschrift. Und ich habe ja auch schon Links von Leuten erhalten, die gesagt haben, boah, wusste ich noch gar nicht, musste mal im Podcast drüber reden. Und deswegen ist mir auch ein großes Anliegen, das jetzt mal hier ein bisschen aufzurollen. Denn es wird ja getitelt, Jason Reitman arbeitet bereits am vierten Ghostbusters-Teil.
Ja, was ist denn da los, TV-Spielfilm? Was soll das denn?
Ja, das ist nicht nur... TV-Spielfilme. Und da finde ich es auch wieder spannend, wie die Medien oft voneinander einfach blind abschreiben, ohne Dinge mal genauer zu recherchieren. Das finde ich wirklich sehr schade. Mhm. Weil das Ding ist ja, er hat ja nur gesagt, I'm working oder we are working on the next installment of Ghostbusters.
Ja.
So. Das hat er im Kontext gesagt, weil er gefragt wurde, was er denn gerade so macht. So. Mhm. Und die Sendung richtet sich ja nun mal auch größtenteils an Leute, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind. Und man muss ja auch sagen, ganz viele haben immer noch nicht mitbekommen, dass es einen neuen Ghostbusters-Film geben wird. Und Jason Reitman meinte natürlich den kommenden Film, Ghostbusters Legacy bzw. Afterlife.
Ja. Und daraus wurde halt gemacht, es ist schon bereits eine Fortsetzung davon.
Genau.
Aber das ist eben nicht so.
Deswegen doch mal an der Stelle gesagt, nein, es wird nicht an Ghostbusters 4 schon gearbeitet. Wäre ja auch Blödsinn. Man weiß ja noch gar nicht, wie der neue überhaupt ankommen wird. Vielleicht, keine Ahnung, floppt er ja trotz allem. Und also man weiß es ja nicht. Also keine Ahnung, vielleicht wird er nicht so gut laufen und Sony sagt, nee, ist für uns dann erstmal erledigt. Wir werden es sehen. Und ich glaube auch, du hast es, glaube ich, in einem Artikel geschrieben, da wurdest du ja auch gefragt, wie du drauf kommst. Du hattest gesagt, dass ja, wenn ein nächster Film noch kommen wird, also ein vierter Ghostbusters-Teil, dann wird der ja wahrscheinlich nicht von Jason Reitman
glaube ich nicht.
Initiiert.
Glaube ich nicht. Also, wer würdest du da was zu sagen?
Sag mal was dazu. Ich würde das gerne mal von dir ein bisschen ausgeführt bekommen.
Nein, also ich glaube, Ghostbusters ist Ivan Reitmans Ding und vor allem Dan Aykroyds Ding. Und Jason hat diese eine Idee gehabt, die er dann irgendwie, wo er sich mit seinem Kumpel, dem Gil Keenan, zusammengesetzt hat, gesagt hat, hier, das brennt mir irgendwie unter den Nägeln, da müssen wir eine Geschichte draus machen. Das heißt aber nicht, dass der gesagt hat, boah, mir brennt es unter den Nägeln, ich will jetzt das für immer forterzählen. Ich glaube, das ist jemand, der Interesse hat, seine eigenen Geschichten zu erzählen und vor allem halt kreativ immer was Neues zu machen. Habe ich zumindest so den Eindruck, wenn ich mir seine bisherigen Filme so angucke. Und der hat jetzt zufällig eine Idee gehabt, die irgendwie in diesen Kosmos reinpasst. Aber das heißt nicht, dass der sich für immer dran binden wird, sondern ich denke, wenn tatsächlich das forterzählt wird, dann werden sie wahrscheinlich wieder jemand Neues finden.
Ja, das Ding ist auch, Jason Reitman ist ja auch kein Fortsetzungsregisseur. So, das muss man ja auch sagen. Also der macht ja wirklich ungern oder nicht so gern Fortsetzungen. Und ja, genau, Ghostbusters Legacy ist jetzt eine Fortsetzung. Ja, aber es ist ja trotzdem eine Idee von ihm, die halt wirklich eigenständig ist und deswegen hat er es gemacht so und ich weiß ich nicht, vielleicht wenn er irgendwann doch mal eine Idee hat und sagt, ja geil, keine Ahnung, ist eine originelle Geschichte, die ich da erzählen kann, dann könnte ich es mir vorstellen, aber ich weiß ich nicht, also für mich liegt das alles auch so in weiter Ferne und eigentlich muss ich auch echt sagen, ist es mir inzwischen auch komplett egal, ob danach noch Fortsetzungen kommen oder so. Selbst wenn das jetzt wirklich der letzte Ghostbusters-Film ist, den wir kriegen. Mhm. Wenn der so toll ist und so rund, dann bin ich vollkommen zufrieden damit. Und lieber wirklich jetzt noch einen neuen Film, der eine originelle Story erzählt und toll gemacht ist mit viel Liebe und so, als wirklich jetzt noch eine Reihe von Fortsetzungen, die irgendwann von einem Regisseur gemacht werden, der vielleicht das anders angeht und das auch nicht so richtig greifen kann. Also
ja, also ich denke, dass Sony auf jeden Fall jetzt schon für die Zukunft plant, das weiß ich sogar. Aber was die jetzt konkret dann irgendwie weiterentwickelt, nachdem der Film angelaufen ist, ist halt auch von dem Film dann abhängig. Und das muss auch nicht unbedingt eine Kinofortsetzung sein, da ist irgendwie alles Mögliche drin. Das kann eine Fernsehserie sein, eine Realserie, eine Zeichentrickserie, ist alles möglich und alles unmöglich. Also das ist müßig, drüber zu reden. Also natürlich ist es relativ sicher, dass die intern schon irgendwie Möglichkeiten erörtern, auch jetzt schon. Aber das ist nichts, wo sich jetzt irgendein Beteiligter öffentlich hinsetzen würde und sagt, ich arbeite da jetzt an was, weil dafür ist es wirklich zu früh. Ja. Also wir sind da alle noch außen vor und deswegen glaubt nichts, was da jetzt gesagt wird. Dieses Schmarrn.
Dieser Schmarrn gilt.
Dieser Schmarrn. Aber was zu dem Josh Getz, zu Reunited Apart? Wie fandst du das? Also den Reste davon?
Ja, wie gesagt, mir war es ein bisschen zu kurz. Das hätte eigentlich Stoff für ein größeres Gespräch gegeben. Also ich fand es schade, dass es dann nicht eine Stunde ging. Man merkt halt auch, dass es eigentlich ein längeres Gespräch war und das einfach so komplett zusammengeschnitten, gerafft wurde, auf diese halbe Stunde gequetscht. Das ist für mich der große Kritikpunkt, aber trotzdem, ich habe mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt von dieser halben Stunde. Ich fand es schön, alle nochmal irgendwie wiederzusehen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, ist wirklich Bill Murray. Weil Bill Murray einfach, der wirkt so, also der hat wirklich nicht nur seinen Frieden gemacht mit diesem Ghostbusters-Franchise, ja, das ist einfach toll, nachdem er jahrzehntelang einfach so voller Abneigung war, diesem Ghostbusters-Thema gegenüber, war das so schön und so herzerwärmend, wie viel Spaß er an diesem Gespräch auch hatte. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so positiv zum Thema befreit Ghostbusters auch gehört. Ja, genau, befreit. Also das war wahnsinnig schön. Er hat gerne Stellen zitiert und hat aus dem Nähkästchen auch so ein bisschen geplaudert teilweise. Haben sie ja alle, aber bei Bill war es nochmal besonders, weil oft war nur das, was man von ihm gehört hat, die Packs waren so schwer am Set, was für eine Plackerei, würde ich nie wieder machen. Ja, gut, aber weiß ich nicht, das war schön, wirklich. Also man hat auch gemerkt irgendwie, das, er hat auch immer wieder, was ich so beeindruckend fand, immer wieder so zu allen so in die Runde gesagt, ja, erinnert ihr euch noch dran und so. Ich fand das schön, dass er so auch alle damit so angesprochen hat. So.
Er hat sich dann irgendwann an einem bestimmten Punkt, hat sich dann die Bälle zugeworfen mit dem Pack, William Atherton.
Ja, fand ich auch
so. Das war irgendwie lustig, wie er den nachgemacht hat und so. Stimmte. Und er auch wirklich genau die Betonung getroffen hat von dem Film, den er vor 36 Jahren gedreht. Was ich so beeindruckend fand, ist halt, ich habe Bill Murray, mir kam das so vor, als ob er am begeistertsten war in der Runde.
Das kam ja auch so vor, ja.
Das war das allerletzte, was ich erwartet habe. Es ist wirklich bei ihm so, also ich weiß nicht, ob es jetzt altersmilde ist oder ob er irgendwie, keine Ahnung. Man weiß nicht genau, was in ihm vorgeht, aber genau dieses Gespräch wäre halt vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Und tatsächlich, was ich mir immer gedacht habe, da fühle ich mich auch so ein bisschen bestätigt wieder. Er hat irgendwo an einer bestimmten Stelle, du hast es eben schon gesagt, hat eine Anekdote hat irgendwas erzählt, da konnte sich kein Mensch mehr dran erinnern. Und Josh Gad macht sich noch drüber lustig, sagt hier, für Bill Murray total wichtig gewesen und ihr wisst das alle nicht mehr. Und dann kam noch der Kunal irgendwas, ich weiß
nicht. Kumail Nanjiani.
Kam dazu und seine Aufgabe war ja, ich fange Zitate an und ihr müsst sie zu Ende führen.
Ja, fand ich total schön.
Und das fand ich auch beeindruckend, dass Bill Murray der Einzige war, der das alles hingekriegt hat. Die anderen waren mal nah dran und dann hat aber was nicht so ganz gestimmt und so. Und,
ja.
Und Murray war der Einzige, der Bescheid wusste. Und das bestätigt mich so ein bisschen wieder in dem Denken, also mit dem Eindruck, den ich all die Jahre hatte, dass er zu einem dritten Teil nicht gesagt hat, nö, das will ich nicht, weil ich das scheiße finde und weil ich damit komplett abgeschlossen habe, sondern eher, das ist irgendwie was wir damals total gut hinbekommen haben. Und ich weiß das auch total zu schätzen und bin glücklich drüber. Und ich will das nicht kaputt machen mit irgendwas, was nicht so gut ist.
Genau.
Ja, weil sonst könnte jemand, der zig Kultfilme gemacht hat seitdem, könnte nicht irgendwie von den Dreharbeiten von vor 37 Jahren das noch alles auswendig. Und sogar Parts von anderen Rollen, von dem Pack und so.
Ja, das fand ich auch so beeindruckend.
What is the magic word? ja, und das beruhigt mich auch wieder, wenn ich weiß, dass Murray das Drehbuch zu Afterlife gelesen hat und gesagt hat, ja, cool, mache ich.
Ja, total. Also, wie gesagt, er hätte es nicht gemacht, wenn er keinen Bock dazu gehabt hätte, weil er ist inzwischen in der Position, er sucht sich seine Rollen sehr wohl aus und der braucht einfach auch nicht mehr darauf zu achten, dass er jetzt irgendwie einen großen Blockbuster macht, weil er wieder Geld braucht oder so. Ich meine, da müssen wir uns echt nichts vormachen. Und insofern muss das einfach gut sein, was Jason da mit Gil Keenan zusammen geschrieben hat. Und wie gesagt, ich fand das einfach total toll. Und da merkt man ja aber auch, dass diese Abneigung so ein bisschen, ich finde ja schon, dass er irgendwann wirklich auch gefrustet von diesem Ghostbusters Thema war. Das rührte wirklich daher, weil keiner eine richtig gute Idee gehabt hat, wie man diese Reihe fortsetzt und Bill das einfach zu blöd war, einfach nur eine Fortsetzung zu machen, damit man eine Fortsetzung macht, sondern das musste halt ein gutes Projekt sein. Das macht dann wieder so viel Lust auf den neuen Film, weißt du? Das
ist der Wahnsinn. Der Unterschied ist halt, früher sind es immer Leute gewesen, die beauftragt wurden, etwas zu schreiben. Und das sind dann natürlich auch Leute, die alle sagen, ja, ich bin damit groß geworden und das ist für mich Kultfilm, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es eine Auftragsarbeit, ja? Das waren immer nur Leute, die angefragt wurden. Schon als das wirklich zum ersten Mal konkret wurde, 2008 mit den Stubnitzky und Eisenberg und so, das ist, und dann später der Men in Black 3 geschrieben hat und alles. Das sind alles, ja, so Auftragssachen, die wahrscheinlich nicht so wirklich richtig rund und kreativ und toll waren. Und irgendwann zwischendurch war auch eine Aussage von Murray, ja, das reicht nicht an das, was wir damals gemacht haben. Ich habe da mal irgendwie grob drüber geguckt. Jetzt mal ernsthaft. Immer dieser Vorwurf, der hat das nicht gelesen und der hat nur ein paar Seiten gelesen. Ja, wenn ich ein paar Seiten lese und das ist scheiße, warum soll ich dann weiterlesen? Das mache ich auch mit einem Buch. Ja, wenn ich mir ein Buch nicht gefällt nach ein paar Seiten, dann lege ich es auch, weil es muss mich sofort haben. Ich will nicht was machen, was irgendwann vielleicht mal gut wird, sondern das muss cool sein. Ja, und das ist der Unterschied zwischen dem Reitmann Junior jetzt, der von sich aus gesagt hat, ich habe da eine geile Idee und es ist mir ein persönliches Bedürfnis, es ist keine Auftragsarbeit, ein persönliches Bedürfnis, da was zu schreiben. Und ich schreibe das jetzt einfach mal und guck danach, ob es umgesetzt wird oder nicht. Und er ist auch im Gegensatz zu allen anderen Schreiberlingen der Einzige, der halt irgendwie weiß, was gab es früher für Drehbücher, warum sind die nicht zustande gekommen, warum haben die nicht funktioniert.
Genau.
Ja, also der hat da Einsicht auch noch und Zugriff wahrscheinlich drauf und hat seinen Vater, der irgendwie diese ganzen gescheiterten Projekte begleitet hat, als Informationsquelle. Also macht euch keine Sorgen, das wird schon.
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, es wäre wirklich keiner besser geeignet gewesen als Jason. Selbst wenn Ivan Reitman das jetzt gemacht hätte, ich habe das Gefühl, bei Ivan ist auch so ein bisschen, also bei allem Respekt diesem Mann gegenüber, aber und seinem Lebenswerk, aber er hat auch nicht mehr so wirklich gute Ideen gehabt in den letzten Jahren und ich weiß nicht, ob der das nochmal dieses Feuer hätte einfangen können. Ich glaube wirklich, dass es notwendig war, dass da auch jemand rangeht, der zum einen, sag ich mal, einen erfrischenden Blick darauf hat, einfach so ein bisschen der zwar auch in der Materie tief drin steckt, aber trotzdem auch so ein bisschen so einen Blick von außen drauf hat. Und das ist ja nun mal Jason.
Ja.
Ne? Und deswegen, also ich glaube wirklich, dass er einfach auch genau weiß, einfach dieses Feingefühl dafür hat.
Es war auch damals vor ein paar Jahren, als noch Ivan Reitman als Regisseur vorgesehen war, als das noch Alive Again und so, da wollte Sony intern das in diesen Sony-Leaks und so nachzulesen, die wollten Mark Webb haben. Das ist der Regisseur von Amazing Spider-Man.
Ja.
Die haben sich einfach gesagt, ja, ob der jetzt eine gute Wahl ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die haben sich halt vielleicht auch ein bisschen zurecht gefragt, ist vielleicht keine gute Idee, wenn wir den älteren Herren dann nochmal bemühen, der vielleicht sein kreatives Feuer halt auch verschossen hat. Und dessen letzte Filme auch nicht wirklich erfolgreich gelaufen sind. Das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn ich irgendwie 150 Millionen Dollar investieren möchte.
Ja, natürlich.
Und da hat aber Ivan Reitman gesagt, hier, nee, meine alte Verträge, die ich 88 ausgehandelt habe, die sagen, ich bin der Beste und es darf kein Film gedreht werden, wenn ich nicht Regisseur mache. Es sei denn, ich sage von mir aus, ich trete als Regisseur zurück. Dann dürft ihr laut Vertrag jemand anders verpflichten. Genau so ist das passiert dann. Nachdem Ramis gestorben war, hat Reitman gesagt, so, ich kann mir das jetzt nicht mehr vorstellen, ich trete zurück und dann ist Paul Feig halt irgendwie erst vorher wäre das nicht möglich gewesen. Aber jetzt ist es natürlich auch eine Sache, wo Reitman auch sagen kann, boah, für mich geht es jetzt auch nicht mehr um Stolz oder so, weil das ist mein Sohn.
Ja, genau.
Ganz im Gegenteil, das macht mich dann stolz, wenn der das irgendwie, wenn die Familienfackel quasi weiterträgt. Das ist doch schön.
Ja, zumal das ganze Filmprojekt ja auch so völlig ohne Druck entstanden ist. Ich meine, dieser Film kam aus dem Nichts. Es war nicht so, dass Sony jetzt total Druck hatte und gesagt hat, so, jetzt müssen wir aber einen Erfolg hinlegen. Im Gegenteil, da war ja eigentlich so ziemlich nach dem Reboot und dem nicht so tollen Erfolg war ja eigentlich die Tür auch so ein bisschen zu wieder. Und Sony war halt begeistert von diesem Drehbuch und hat dann halt wirklich spontan gesagt, mach diesen Film. Das sieht man daran, wie eng dieser Zeitplan wieder war. Das ist ähnlich gelaufen wie beim ersten Ghostbusters-Film ja auch, wo es einfach spontan hieß, das ist so gut, ihr habt jetzt einfach diese begrenzte Zeit und macht das so. Wir brauchen diesen Film schnellstmöglich so. Und das sind alles die positivsten Vorzeichen, die man überhaupt haben kann. Und das ist auch so nah an dieser Magie dran, die den ersten Film umgeben hat. Also du kannst das niemals reproduzieren und so weiter. Und ja, ich weiß, man wird dann auch, viele werden sagen, ja, ach, der wird nicht mit dem ersten mithalten können oder auch nachdem man den Film gesehen hat. Ja, natürlich, das muss der auch überhaupt nicht. Aber der muss eigenständig sein und funktionieren. Mhm. Und ich denke mal, das wird der mit Sicherheit.
Jawohl. Ja, und das war das Thema der Woche.
Amen. Warum? Nee, Quatsch. Oh, jetzt haben wir hier echt eine Stunde mit, also ohne Thema der Woche zugebracht, meine Güte.
Sauerei. Muss ja eine Weile vorhalten. Die Leute müssen ja, ja, egal.
Ja, das ist ja eine Sache, die sollte man vielleicht erwähnen, dass wir.
Am Ende. Lass uns das am Ende.
Am Ende, okay, gut, alles klar. Dann machen wir das am Ende. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Thema der Woche, bitte?
Nicht ohne vorher eine kleine Werbung zu schalten.
Ja, okay. Die Werbung.
Das wäre Schwachsinn, weil da ja in Jingle kommt. Ja, aber eben. Egal.
Brace Occultics. Bis 7 Uhr Wochentag, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
Ja, heute mal wieder mit einer neuen Ausgabe Race Occult Books. Wir, das ist schon ein bisschen länger her, dass wir jetzt über den letzten Paperback von IDW gesprochen haben. Und jetzt machen wir einfach mal weiter mit Volume 2, The Most Magical Place on Earth.
Ganz recht.
Timo, dann fass doch mal zusammen, worum geht's denn da eigentlich?
Ach Gott, wo soll ich denn da anfangen? Also es sind ja eigentlich zwei Geschichten, aber ich fange mal mit der großen an.
Ja, bitte.
Es fängt alles in einem Vergnügungspark an. Da ist eine Szene mit einer Familie und ein kleiner Junge ist dabei, der will ein Foto machen mit einem Clown, der aussieht wie Tim Curry in S.
Ein bisschen, ja.
ein wenig nur, ja, aber schon auffällig. Und dem Clown fliegen auf einmal Geisterfledermäuse aus dem Mund. Und dann bricht das Chaos aus. Der Junge ist auf einmal besessen und alle flüchten aus dem Park und der Park ist quasi dann, ja, wird dann zum besetzten Gebiet einer paranormalen Entität, wie wir Fachleute sagen. Nichts davon ahnen die Ghostbusters in New York, die von Walter Peck am Ende des letzten Bandes verdonnert wurden, irgendwelche Fitnessvorgaben einzuhalten. Und deswegen sind die Egan und Peter An der Stelle möchte ich sagen, ich liebe das, wie der Danny immer Sachen zusammenfasst. Ich finde, der macht das so gut. Großartig.
Nee, überhaupt nicht.
Im Fitnessstudio sind die beiden auf jeden Fall. Und als sie das dann verlassen, da begegnet eine euphorische junge Frau, Egon, die möchte, dass er ihre Brust signiert. Und das irritiert Peter, weil das irgendwie nicht so oft vorkommt. Und er hakt dann so ein bisschen nach, aber Egon hält dicht und sagt nicht großartig was dazu. Wird später auch noch interessanter im Verlauf der Serie. Sonst würde ich das jetzt gar nicht erwähnen. Und dann denkt sich Egon auf einmal, hey, Moment mal, da vorne in der Menschenmasse, da kenne ich irgendjemand, sehe ich doch gerade was. Und rennt dahin, aber dann auf einmal ist er irritiert und was immer er sah, ist verschwunden. Wird auch später nochmal wichtig. Und großartig Zeit zum Nachdenken haben sie aber nicht, weil dann werden sie halt an den Ort des Geschehens gerufen, in diesen verhexten Vergnügungspark, der mittlerweile umhüllt ist von einer sozusagen, keine Ahnung, psychokinetischen Energiewand oder Force Field. Und die bomben sich dann da rein in den Park und begegnen da quasi einem alten Mythenschreck, einem, ich glaube, dem Manitou.
Mhm, Manitou. Genau.
Einem Seelenfresser ist das, der hat den Körper des Jungen, von dem ich am Anfang geredet habe, besessen und den Jungs gelingt es dann halt irgendwie, nachdem sie einen Haufen Geisterspuk bezwingen mussten in diesem Park, gelingt es dann dem Geist davon zu überzeugen, Peter zu besetzen und den Jungen gehen zu lassen. Und Peter hat dann eine wunderschöne Dialogszene. Während er besessen ist, exorziert er sich selbst. Der Geist verlässt dann wieder seinen Körper und kann eingefangen werden. Das ist so der erste Teil der Geschichte. Ich habe jetzt ganz viel Wichtiges wahrscheinlich weggelassen. Aber da kommen wir dann vielleicht noch im Lauf unseres Gesprächs dazu. Und dann gibt es ja noch eine kleinere Geschichte im Nachhinein. Da können wir vielleicht dann anschließend noch anknüpfen.
Genau.
Ja.
Ich höre übrigens die ganze Zeit nebenbei Geräusche auf deiner Spur irgendwie.
Vielleicht ist das Paper weg.
Weiß ich nicht. Das war eben die ganze Zeit so ein Kratzen und so.
Ja, das ist bestimmt, weil ich hier so durchgeblättert habe, damit ich bloß nicht irgendwas vergesse. Okay. Also ich hab's natürlich erst vorhin durchgelesen, kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Aber ich bin nicht natürlich so gut in Zusammenfassung, deswegen bitte ich dich normalerweise immer.
Das war doch super. Ich fand das viel besser und viel detailreicher, als ich das machen könnte.
Ja, ich habe so Wert auf so ein paar Einzelheiten gelegt, die auch noch wichtig sind, wie zum Beispiel diese euphorische junge Frau, die dann irgendwie sich die Oberweite signalisieren.
Signieren, ja, ja.
Signieren lässt, ja. Und dann wird genau. Ja im Lauf des Gespräches irgendwann gesagt, dass Egan an einem Codec arbeitet oder dass der Computerprogramm das halt irgendwie wild Worte zusammenstellt, die das Gehirn positiv euphorisch stimmen sollen oder irgendwie sowas.
Genau, und daraus hat er ein Buch gemacht.
Ja, genau, da hat er ein Buch gemacht. Und da ist auch ein Artikel irgendwie im Voraus erschienen und deswegen reagieren die so drauf. Das fand ich lustig. Hat, glaube ich, im Rahmen der Comicserie nie wieder eine große Rolle gespielt, kam aber Jahre später nochmal vor. Und zwar nach dem Crossing Over. Am Ende von Crossing Over tatsächlich.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, und zwar Crossing Over, das ist ja das Jahre später einsetzende Geschichte, wo die ganzen Ghostbusters-Teams aus allen Universen zusammentreffen.
Ja, genau.
Über diese Portale, die dann interdimensionale Portale, die gebaut wurden und Holtzman und Ron Alexander, die wir später noch kennenlernen werden, auch im Lauf der Comic-Reihe, die machen ja Mist damit und lösen dann irgendwie was Schlimmes aus und bevor sich dann am Ende der Geschichte alle wieder trennen, sagt Egan, kannst du dich noch an diesen an Codec erinnern, dieses Computerprogramm, das ich geschrieben habe, ist auch ein Verweis auf dieses Payback, das wir jetzt gleich besprechen. Das habe ich ein bisschen verändert und ich muss denen jetzt nur noch irgendwie ein Wort zeigen und dann vergessen die alles, was wichtig ist und können keinen Mist mehr mit meiner Technik anstellen. Ja. Auch lustiger Hint, aber das ist halt wirklich mega Insider dann. Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber es ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich Crossing Over gelesen habe, deswegen. Ja, aber kommen wir zu The Most Magical Place on Earth. Ja. Grundsätzlich finde ich, ist es ja schon mal echt ein Wahnsinnssprung vom letzten Band. Mhm. Zum einen die Zeichnungen, weil die viel, viel besser geworden sind. Ich finde gerade auch den Sprung, wenn du allein so das erste Heft, was jetzt hier drin ist sozusagen, dann zum zweiten nimmst. Allein da hast du ja auch schon wieder einen Riesensprung drin in den Zeichnungen, speziell wenn man sich Kylie anguckt, die dann, dann im nächsten Heft auch schon wieder viel besser gezeichnet aussieht. Also man merkt, dass Dan Schöning da wirklich seinen Stil dann doch recht schnell gefunden hat.
Ja, das sind ja schon ganz, ganz viele Punkte wieder drin, die allein Kylie, also die Geschichte an sich. Beim ersten, das war ja auch schon toll und war schön gezeichnet und alles. Das Problem, was ich hatte, war halt, dass es für mich nicht so wirklich interessant war. Wenn du jetzt noch nie was von Ghostbusters gehört hast, und dann ist es vielleicht ja nochmal interessant, aber zum x-ten Mal der Marshmallow-Mann, der dann kommt und Gozer und bla 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 und ja. Das haben wir nur alles schon gehabt. Das war irgendwie so eine Mischung aus Hommage und Fortsetzung. War vielleicht auch notwendig am Anfang einer Comicserie, dass man irgendwie die Fans so in bekannte Gefilde direkt leitet und von dem Punkt aus dann halt mit diesem zweiten Band sagt, so jetzt wird's kreativ, jetzt erzählen wir unsere eigenen Geschichten. Von daher geht's für mich jetzt hier erst richtig los. Dieser ganze alte Ballast ist weg. Und ab hier beginnen sie auch schon dann ihren eigenen Kosmos dann irgendwie aufzuziehen, weil du hast gerade schon gesagt, Kylie, das ist so ihr erster Auftritt hier. Und bisher kannte man sie nur aus Extreme Ghostbusters und das ist jetzt aber hier eine neue Interpretation. Hier arbeitet sie in Rays Buchladen. Mhm. Was ich eine tolle Idee finde und eine tolle Art und Weise, sie hier reinzubringen. Weil das ist halt etwas, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte. Ja.
Ja. Genau. Ich finde auch, also spannend finde ich ja auch, das haben wir auch schon irgendwann mal erwähnt, glaube ich, die Protonen-Packs, die ja noch im ersten Band nicht so wirklich gut getroffen waren, sagen wir es mal so. Und hier direkt wie aus dem Film entsprungen aussehen. Mhm. Da gibt es ja auch diesen kleinen Gag, als Peter sich das Protonen-Pack aufsetzt und dann irgendwie sagt so, Moment mal, die fühlen sich ja irgendwie leichter an und so. Und Egon sagt dann irgendwie so, ja, ich habe die, keine Ahnung, die Kühlvorrichtung oder was auch immer. Also irgendwas hat er abgebaut, was sich herausgestellt hat, dass das Krebsrisiko sich dadurch erhöht hat. Und Peter sagt, Moment mal, noch mehr als bei den Packs eh schon. Ja.
Ist allerdings auch so ein Kritikpunkt, das habe ich mich auch oft gefragt. Es kann bestimmt nicht gesund sein, die ganze Zeit mit so einem Nuklearbeschleuniger auf den Rücken rumzurennen.
Ja, richtig. Ja.
Das ist wahrscheinlich schwierig.
Ja.
Aber naja, gut, ich bin ja nicht so genial wie die Ghostbusters, die haben sich da sicher irgendwie auch ihren Teil beigedacht.
Natürlich, natürlich. Ja, ich finde grundsätzlich die Story auch echt gut geschrieben. Also zum einen spielt die ja wirklich die ganze Zeit nur an diesem einen Ort, nämlich in diesem Vergnügungspark, wo aber ganz, ganz viel passiert. Also du hast ja diese vielen Erscheinungen, die da auftauchen. Erst fängt es ja mit diesen Fledermäusen an. Und dann irgendwann werden an so einer Schießbude werden die Preise, die man da gewinnen kann, das sind dann auch so Stay Puft und Slimer Plüschpuppen dabei und dann aber auch so ein Äffchen, die werden dann lebendig und greifen an und so. Also ich finde, da wird mit vielen Ideen gut gearbeitet.
Ja, die Pferde auf einem Karussell.
Stimmt, ja.
So einem alten Karussell, die drehen durch.
Genau.
Ich finde das so eine schöne Szenerie, weil ich fand auch, Vergnügungsparks haben immer auch was Unheimliches gehabt.
Ja.
Ich finde, weil das halt alles so künstlich ist und so surreal und normalerweise, wenn man in so einem Vergnügungspark geht, ich mag Vergnügungsparks, ich mag das immer schon. Mhm. Und schon als Kind irgendwie, das hat irgendwie so ein surreales Ambiente und es fällt einem vielleicht oft nicht so auf. Weil üblicherweise, wenn du in den Vergnügungspark gehst und es ist nicht gerade Corona-Zeit, dann ist der halt voll mit 100.000 Leuten. Aber stell dir sich mal vor, wenn man da so durchläuft und es ist kein Mensch da. Ja, und du hast überall diese künstlichen Kulissen und diese großen Figuren und so. Und ich finde, das hat durchaus was Erschreckendes an sich. Genau. Also das ist eine total gute Idee für eine neue, unverbrauchte Szenerie. Bei Ghostbusters, das hatten wir auch noch nicht. Es wurde so ein bisschen aufgegriffen mal in der Cartoon-Folge von Real Ghostbusters, beim zweiten Auftritt vom bösen Mann, das spielte auch im Vergnügungspark.
Mhm.
Aber das war relativ schnell verbraten im Rahmen der 10 Minuten, wo der vorkam. Und hier hast du halt diesen Fokus auf über 3 Hefte. Super schön. Super toll. Sehr düster. Sehr düster. Das wollte ich auch mal interpretieren, die Geschichte für ein Hörspiel, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Das ist schade. Visuell auch total toll.
Ich höre dich gerade nur noch ganz, ganz schlecht. Ich habe ganz, ganz viele Störgeräusche irgendwie.
Warum?
Die sind sehr, sehr laut. Ich weiß es nicht.
Warum? Warum ist das so?
Das weiß ich nicht. Ständig, als wenn da irgendwie so ein Kratzen, als wenn da irgendwas am Mikro rumwischt oder so.
Nein, ich habe auf meiner Aufnahmespur ist alles in Ordnung.
Okay, dann weiß ich nicht. Dann kommt das vielleicht nur über Skype. Egal, das schneide ich raus, die Stelle jetzt.
Och, das kannst du ruhig drin lassen.
Na gut.
Ja, lass das ruhig drin, wie der Herr Olinski immer sagt. Es muss nicht raus. Ja, ich höre nämlich auch ab und zu mal rein. Ha? Sag Bescheid.
Ja, Grüße an der Stelle.
Ja, von mir
auch. Ich weiß nicht, hört er wahrscheinlich sowieso nicht, aber egal. Ich finde übrigens die charakterliche Tiefe, die Peter hier in der Geschichte gewinnt, auch sehr, sehr gut. Mhm. Weil man ja zum ersten Mal auch mal präsentiert bekommt, Weil man weiß ja aus den Filmen, Peter ist ja nun mal Doktor der Psychologie und Parapsychologie und man fragt sich immer, hat er eigentlich auch was drauf? So. Und ich finde, das zum ersten Mal zeigt sich hier, dass er wirklich in seinem Fach echt wahnsinnig gut ist.
Ja, absolut. Das ist auch ein Punkt, den ich noch genannt hätte. Sehr schön, dass du das ansprichst.
Ja, gerne. Dafür bin ich ja da. Weil es gibt ja, also er wird ja von diesem Seelenfresser, von diesem Manitou besetzt und dann spielt sich ja quasi in Peters Kopf diese Szene ab, wo er in seinem alten Büro sitzt am Campus, wo immer noch an der Tür steht, Wankman Burn in Hell. Und er sitzt dann quasi diesem bösen Ich gegenüber. Auch übrigens schön, dieser kleine Verweis oder diese kleine Hommage an die Real Ghostbusters Episode mit Watt, wo Peter besessen ist und ihm die Haare so zu Berge stehen. Das ist hier dann genauso, dass ihm die Haare so hoch stehen, finde ich auch sehr schön. Und dieser Dialog, den die beiden miteinander führen und wie Peter einfach so völlig sich halt gar nicht irgendwie irritieren lässt von diesem Seelenfresser und sich ja dann auch so im Laufe des Gesprächs herausstellt, dass der Seelenfresser erst ihm dann gefährlich werden kann, erst dann sich an ihm satt fressen kann, wenn Peter nachgibt und wenn er Angst zeigt und sich einschüchtern lässt und so. Und das lässt er halt überhaupt nicht zu. Und das Schöne ist halt, dass der Seelenfresser dann anfängt, also versucht Peter zu analysieren und ihm dann halt auch, dann zeigt er in seiner Hand diese Dana, die da Cello spielt und dann sagt, ja, du hast deine große Liebe für immer verloren und kannst sie nie erreichen und deswegen, ne, du steckst ja eh voller Verlangen und Gier und Sehnsucht und so. Und Peter sich darauf gar nicht einlässt, sondern den Spieß dann noch herumdreht und diesen Seelenfresser analysiert, finde ich total geil.
Das ist großartig. Es ist super geschrieben. Ja. Das ist auch wirklich, wirklich eine der ersten Stellen, die ich inhaltlich total gut finde, mit den Figuren halt auch. Weil bisher haben sie nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Peter ist halt der Sarkastische und Ray freut sich immer, bla bla bla. Und hier hast du halt dann auch mal, weil Peter hat immer den Ruf von dem, ja, das ist ein bisschen Scharlatan. Ja? Das ist schon im Film, wenn es dann losgeht mit den Karten und so. Okay, der hat zwar Psychologie studiert, aber ja, so richtig ernst nimmt es keiner, ja. du hast niemals studiert.
Ja,
selbst genau. Ray sagt es zu ihm. Und hier siehst du halt, er sagt das ja auch selber, tatsächlich, okay, in erster Linie habe ich das gemacht, um die Mädels zu beeindrucken. Aber ein bisschen was habe ich halt auch drauf, sagt er tatsächlich hier. Und er hat einiges drauf, der ist gut in seinem Fach, tatsächlich. Ja,
total.
Ja, also was eine Leistung halt. Darauf bezieht sich die Comicserie auch später immer. Ja, Peter, das ist der sich selbst exorzieren konnte, der sich selbst aus dem aus der Besessenheit rausreden konnte.
Stimmt.
Das ist sehr, sehr, sehr genial. Sehr schön gemacht. Ich wollte noch ein paar Sachen dazu sagen, aber du hast das jetzt alles schon getan.
Entschuldigung.
Nein, das ist ja toll. Ich wollte
jetzt nicht hier das Wort entziehen.
Nein, sehr gut. Sehr gut. Ja, also das ist auch so ein bisschen, die Idee ist, dass ich habe vorhin diesen Clown mit S verglichen. Das ist auch so eine alte Idee, irgendwie, die man immer wieder antrifft, wenn es irgendwie so übernatürliche oder außerirdische Wesenheiten, die dann irgendwie sich von Angst nähren. Das ist ja wie bei dem bösen Mann in der Serie. Wenn du keine Angst zeigst, dann kann er dir nichts tun.
Genau.
Das kenne ich aus allen möglichen Filmen. Ja, zum Beispiel auch aus S halt. Pennywise, der kann dir nicht gefährlich werden, wenn du keine Angst vor ihm hast.
Genau.
Oder Nightmare on Elm Street am Ende, sie sagt, ich wende mich von dir ab, ich lass mich da nicht mehr drauf ein und dann verliert seine Macht. Also das ist ein ganz klassisches Ding eigentlich hier und ja, wo ist es glaubwürdiger als bei einem, der jetzt schon jahrelang als Ghostbuster arbeitet?
Genau. Der
da irgendwie. Ja, und der ist halt gescheiter als dieser doofe Geist, das ist schön. irgendwie zwischendurch sagt, ja, Peter, ja, das, was du hier abziehst, das ist ja total menschlich oder ist eine menschliche Schwäche. Und er sagt, ja, menschliche Schwäche, da stehe ich drüber. Und Peter meint so, ja, du bist, was du isst.
Ja, stimmt.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Starke Szene.
Total, ja, finde ich. Also vor allen Dingen, das ist so das komplette Gegenstück von dem Finale im ersten Band, so was ich noch so recht relativ abgefrühstückt fand. Ne, mhm. Das hat man ja, also man hat ja gemerkt, das wurde so vorbereitet intensiv und man wurde da auch so ein großes Finale vorbereitet und dann kam das aber auch nicht so richtig. Das war halt so zack, schnell vorbei. So. Und hier finde ich schön, weil das wirklich viel Zeit braucht, bis sie eben wirklich bereit sind, dass sie diesen Seelenfresser fangen können. Und dann ist das ja auch nicht so dieses Zap and Trap, was dann leider später, finde ich, wieder mehr der Fall geworden ist und auch inzwischen leider in den neueren Stories immer mehr der Fall ist, dass man da wirklich, dass so ein Geist halt einfach schnell eingefangen ist. Und das finde ich immer schade. Und das ist bei dem Band nicht so. Also hier wirkt das wirklich wie ein harter Kampf, den sie hier ausfechten müssen.
Ja, das stimmt. Ah gut, Zap and Trap am Ende, es ist okay, aber es ist auch immer die Frage, die Reise dahin, wie ist es halt, was passiert dann halt und gibt es dann interessante Szenen für die Figuren und so, und das war hier durchaus der Fall. Ein schöner Schauplatz und eine schöne Geschichte, vor allem für Peter. Und halt so die allerersten Anfänge, wie es wohin die Reise geht, dass da halt auch eigene Figuren eingeführt werden, wie Kylie dann halt irgendwie, die dann irgendwie eine neue Dynamik so mit reinbringen. Mhm. Dass es halt nicht nur immer die vier sind im Zusammenspiel, sondern neue Leute dann halt auch reinkommen. Ja.
Genau.
Ja, und dann geht's ja noch weiter. Weil so ein Paperback setzt sich ja aus vier Einzelheften zusammen und das die Geschichte, oder hast du noch irgendwas zu dem anderen?
Nee, wir können ja gleich nochmal einen großen Bogen schlagen, ja, ansonsten.
Gut, dann schlagen wir einen Bogen. Und dann ist ja noch ein Heft über und da geht es ja darum, dass. Wurde auch schon im ersten Band angedeutet, dass Egon halt schon eine Weile herausgefunden hat, dass die paranormalen Mächte halt stärker werden, dass irgendwie so im Äther mehr PKE-Energie rumfliegt und die Geister dementsprechend auch halt irgendwie sich zur Wehr setzen können. Ich glaube, im ersten Teil ist das schon angesprochen worden, als Slimer sich tatsächlich auch mal aus diesen Strahlen befreien kann.
Ja, genau.
Also, da wurde das schon angefangen und hier halt im letzten Heft, da ist halt Egon 24 Stunden wach und befasst sich damit und woran könnte das liegen und dann irgendwann ich weiß gar nicht, hat er irgendeine Eingebung und sucht dann das Haus von einem alten Freund auf, den er noch von vor 20 Jahren kannte.
Ja, er hat den ja schon vorher, das gibt ja diese Szene, wie du schon gesagt hast, wo er die Brüste von einem Mädchen signieren soll. Und da sieht er ja diesen alten Freund irgendwie in der Menschenmenge, der.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Das war am Anfang, wurde das noch nicht ausgesprochen, was er oder wen er da sieht. Und später wird das halt klar, es ist dann dieser Eugene, heißt er.
Eugene, genau.
Genau. Und da hat er halt vor 20 Jahren beobachten müssen, wie der halt ein Autounfall, also vom Auto überfahren wurde quasi oder angefahren wurde und ist halt leider gestorben. Und dementsprechend ist er natürlich irritiert, wo kommt der jetzt auf einmal her? Warum sehe ich den auf der Straße? Und sucht dann quasi das Elternhaus von diesem Eugene auf und trifft ihn auch dort. Und ja, und der Eugene erzählt ihm dann die Geschichte, wie das damals gelaufen ist, als er da von dem Auto angefahren wurde. Und er hatte nämlich so eine alte russische Legende, an die konnte er sich erinnern, kurz bevor er sein Leben ausgehaucht hat. Und hat dann den Tod, der gerade über ihn herfallen wollte, hat er in den Rucksack gesperrt.
Genau.
Ja, und die Tatsache, dass der Tod oder dieses Wesen, das wir als Tod bezeichnen, dann quasi jetzt weggesperrt. Das ist eigentlich der Eugene. Der Einzige ist, der den wieder rausholen könnte. Egon versucht es, aber es geht nicht. Sorgt halt dafür, dass die Leute weiterhin sterben. Klar, die Körper werden alt, aber die das kann sie halt quasi keiner mehr abholen. Und die ganze PKE-Energie bleibt halt auf der Welt und dadurch steigt die an. Und ja, das ist natürlich ein Problem, das dann auch im weiteren Verlauf der Serie noch behandelt wird. Aber der Eugene sagt, ich will mein Leben auch weiterleben. Ich habe jetzt eine zweite Chance bekommen und beweis mir das, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat. Dann denke ich vielleicht drüber nach und mache die Tasche wieder auf. Aber jetzt erstmal nicht.
Ja, genau.
Ja.
Und ich finde das auch schön, dann diesen Dialog mit dem Vater von Eugene, der dann sagt, ja, also der dann zu Egon sagt, ja, ich weiß, als er hier aufgetaucht ist, ich hätte dich irgendwie rufen sollen, aber ich habe ihn so sehr vermisst und er ist ja auch kein Geist, oder? Und dann kommt dieser schöne Schlusssatz, so in Gedanken von Egon, der dann sich denkt, er ist kein Geist, aber er ist ein Problem, das ich momentan nicht lösen kann.
Ja, genau. Da wird auch zugearbeitet auf Ereignisse, die dann später anstehen.
Ja, und das finde ich halt toll, dass man einfach so auch so Dinge hat, die auch immer mal wieder aufgegriffen werden. Und gerade auch dieses Thema, finde ich, so wirkt so durchdacht irgendwie. Gerade auch diese russische Legende, die dann hier benutzt wird. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich echt ist.
Ich glaube nicht, das haben die erfunden.
Ja.
Da gibt es ja auch so eine kleine Geschichte, so einen Rückblick mit Tobin und so.
Ja, stimmt, genau.
Ja, drin ist.
Genau, da geht es dann um diesen Michael Gallon, das ist ja, oder sind die Aufzeichnungen sozusagen von ihm. Das ist dann nochmal so, es gibt ja immer in den ersten Bänden zumindest nochmal diese Peacock-Seiten, Paranormal Contracts Oversight Commission, wo nochmal so ein bisschen Background noch eingestreut wird. Im ersten Band war es ja dieser Dialog zwischen Walter Peck und seinen Vorgesetzten, die dann eben diese Paranormal Contracts Oversight Commission gründen und ihn beauftragen, dass er eben die Ghostbusters anleiten, also überwachen soll. Und hier ist es dann eben die Geschichte The Man Who Sought Death, die dann quasi den Aufzeichnungen von Michael Gallon dann irgendwie entnommen ist, genau, und da geht es dann eben auch um diese Sage. Es ist wieder cool gezeichnet.
Tristan Jones, glaube ich.
Tristan Jones, genau. Den, auch so ein Typ, wo ich finde, der könnte ruhig noch ein bisschen mehr in Richtung Ghostbusters machen. Das, ich finde, der hat einen tollen Stil und bringt da sehr diese Horror-Elemente mit rein.
Ja, also ich muss sagen, diese Geschichte jetzt, das ist ja diese Legende dann halt, auf die sich die andere Geschichte bezieht. Dafür finde ich es geradezu ideal, weil das halt wirklich kein Comedy ist, das ist halt einfach nur ja so eine kleine Horrorgeschichte halt. Da passt es. Bei den normalen Ghostbusters-Geschichten sehe ich den anderen lieber, den Herrn Schöning. Aber wie gesagt, das passt. Zu der Hauptgeschichte, ich finde die total schön, ich finde das auch interessant, da siehst du auch so ein bisschen ja, ich fand es interessant, dieser Eugene ist jetzt niemand, von dem ich mir vorstellen könnte, dass der damals mit Egan zusammen unterwegs war oder befreundet war, aber warum nicht? Mich hat's ein bisschen irritiert, den Schöning hat's gerade in den ersten Jahren fast ein bisschen zu gut gemeint mit seinen ganzen Insider-Jokes. Also dieser Vater von Eugene, das ist Mr. Tummel aus Tummel und des Jenseits. Und das Haus, in dem er wohnt, ist das Haus von Mrs. Rogers, Rogers Spukhaus.
Genau.
Das finde ich auf der einen Seite ganz schön, aber mich hat's auch immer ein bisschen irritiert, weil es mich fast ein bisschen gestört hat beim. Ich konnte die Geschichte nicht so sehen. Das war halt immer so ein bisschen, okay, das ist das und das ist das und das gehört dahin und das soll darauf anspielen und da ist man. Für mich beim ersten Lesen war ich da nie richtig so in der Geschichte, da fand ich ein bisschen schade. Das hat sich aber im Lauf der Reihe dann so ein bisschen gegeben, wenigstens. Da war es dann reduziert darauf, dass im Hintergrund immer mal was stand, was man so kannte.
Ja, ja. Mich hätte das jetzt nicht so gestört, aber es stimmt schon. Also gerade so die ersten Hefte oder die ersten Bände, die sind wirklich voll mit diesen kleinen Easter Eggs und so. Und die sind aber auch wirklich viel, viel präsenter im Bild teilweise, dass man da schon denkt, manchmal ist schon ein bisschen absurd. So im Hintergrund läuft dann irgendwie so ein Brückentroll rum aus von Trollen und Feuerfliegen oder ja. Keine Ahnung. Also macht halt manchmal echt überhaupt keinen Sinn.
Ne? Auch die wenn Egan dann den Eugene vorher in dieser Menschenmenge sieht, da ist nicht einer dabei, den man nicht aus irgendwas anderem Ghostbusters-mäßig vorher kannte.
Ja, stimmt.
Ja, das ist halt, oder vorhin habe ich gesagt, mit Kylie, da wird halt das Ensemble vergrößert. Das haben wir ja jetzt hier auch, weil Egan kommt aus dem Fitnessladen da raus und trifft auf Janine und ihren Freund, Boyfriend, Roger. Und der Roger ist ja eine Anlehnung auf den, an den Extreme Ghostbusters Egan.
Ja, genau.
Das ist natürlich, ja, ich, auf der einen Seite, das sind so Sachen, die fand ich ganz, ganz schön, auf der anderen Seite, ist es schwierig, wenn dann irgendwie so ein bestehendes Design genommen wird und dann wird einfach behauptet, das ist jetzt jemand anders.
Mhm.
Ja. Und es ist natürlich nicht leichter, wenn du dann ein paar Jahre später die eigentliche Figur tatsächlich auftreten hast in der Serie. Nämlich den Extreme Ghostbusters Egan halt.
Ja.
Ha.
Ist schwierig, ja.
Ist ganz schwierig, ja. Den Roger fand ich übrigens auch super geschrieben. Der kommt ja noch später öfter vor, da gibt's ja auch schöne Geschichten und so. Mhm. Ich fand es ein bisschen schade, dass er dann einfach irgendwann so unbeachtet verschwand, irgendwann aus der Serie schied. Das war etwas schade.
Ja, den hat man relativ schnell dann irgendwie verbraten. Ja, hätte eigentlich mehr Potenzial gehabt für gute Geschichten oder zumindest für gute storyübergreifende Dinge, die sich dann noch entwickeln könnten, aber
ja.
Ja.
Naja. Ja. So. Und das war das. Viel mehr ist eigentlich gar nicht. Also es sind jetzt viele Sachen, die aufgegriffen wurden aus dem ersten Band und viele Sachen, auf die noch hingearbeitet wird im Lauf der weiteren Serie. Deswegen würde ich jetzt fast auch vorschlagen, dass wir nicht wieder so viel Zeit vergehen lassen, bis wir den nächsten Band behandeln.
Ja, genau.
Gerade die ersten vier Bände, die sind ziemlich, ja, die bauen ziemlich aufeinander auf, dann halt auch.
Richtig. Ja. Dann wäre der nächste Band ja Haunted America.
Mhm, ja, auch sehr schön.
Ja, da bin ich gespannt. Also, da kann ich jetzt schon mal sagen, da finde ich, dass, also, was man hier jetzt im zweiten Band sehr stark gemacht hat, das lässt man da wieder so ein bisschen absacken von der Qualität. Aber werden wir dann nochmal im Detail drüber reden.
Bin ich gespannt. Ich finde eine Geschichte von, das sind ja so vier Geschichten.
Mhm.
Und eine finde ich nicht so doll, die anderen finde ich, eine finde ich okay und die anderen finde ich sehr cool. Aber gut, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist.
Genau.
Ja.
Ja, dann gilt wie immer die Empfehlung, wer es lesen möchte, Ghostbusters Volume 2, The Most Magical Place on Earth, könnt ihr im Comicladen eures Vertrauens, im Buchladen, im Netz, wo auch immer, könnt ihr euch da holen und genießen. Die Comics ja. Lohnen sich.
Das ist ganz richtig. Und das der Band ist ja auch schon lange raus. Ich sehe gerade hier, der ist 2012 rausgekommen. Ist auch schon wieder 8 Jahre her. Also ist ja vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere Hörer den tatsächlich auch schon gelesen hat und nicht nur wir zwei hier allein genau. In diesem großen Lande. Falls ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt es uns mal in die Kommentare. Wie fandet ihr den? Wie seht ihr das? Ja, lasst uns das wissen. Da sind wir natürlich gespannt drauf. Weil es ist auch immer schön, wenn man weiß, ach, ich lese es ja nicht alleine. Da sind auch noch andere.
Ja, genau. Nun gut.
Ja.
Dann sind wir durch für heute, würde ich sagen.
Wir sind fast durch. Wir haben noch eine Nachricht an euch.
Ja, dann sag doch mal.
Ja, sag mal.
Ja, ich weiß gerade nicht, welche du meinst, deswegen.
Vorhin haben wir in der Mitte der Sendung haben wir uns geeinigt, dass wir das am Ende ansprechen.
Ach so, Entschuldigung, jetzt stand ich gerade einen Moment auf dem Schlauch.
Danny immer messerscharf dabei.
Ja, ja, total.
Der Columbo.
Der Fuchs, genau. Ja, wird man ja jetzt schon gemerkt haben, dass wir in der Veröffentlichungsweise jetzt die letzten Male so ein bisschen lockerer dabei waren und ein bisschen größere Abstände drin hatten. Wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch erstmal so bleiben. Sache ist die, dass ja der Timo auch noch viele weitere Projekte hat, die er verfolgt. Ich habe ja auch noch weitere Sachen, die ich verfolge. Und dann haben wir auch beide noch ganz furchtbar auch noch ein Privatleben. und Jobs und so weiter. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal für die nächste Zeit vorübergehend vorgenommen, dass wir die Veröffentlichungsweise ein bisschen lockern und die Folgen ein bisschen weiter auseinanderschieben. Und mal gucken, es ist noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt wirklich so einen zweiwöchentlichen Rhythmus waren oder ob wir das einfach so ein bisschen mehr frei Schnauze machen. Also Wir werden mal gucken, aber richtet euch mal darauf ein, dass wir nicht mehr so regelmäßig jeden Montag erscheinen, sondern dass sich das einfach ein bisschen spontaner jetzt gestalten wird. Ich hoffe, ihr habt da trotzdem weiterhin Bock drauf, natürlich.
Also, man muss auch dazu sagen, das ist jetzt keine Ansage, dass wir uns, vorsichtig Ansage, dass wir uns zurückziehen. Wir sind weiterhin da und auch öfter. Nur eben ein wenig entspannter als vorher. Und ja. Und zwei Sachen wollte ich noch sagen, die sind mir jetzt entfallen.
Ja, messerscharf dabei, der Timo hier, ne?
Ja. Ich hatte mir das zurechtgelegt, während du deinen Text in die Welt gegeben hast. Was wollte ich denn sagen? Es kann natürlich trotzdem sein, dass irgendwie mal was passiert, wo man sagt, boah, okay, da müssen wir jetzt drauf reagieren und da können wir jetzt auch gerade zeitlich reagieren, weil alles schön zusammenspielt. Also, weiß ich nicht, wenn jetzt doch aus heiterem Himmel ein Trailer fiele oder so, dann würden wir euch wahrscheinlich nicht zwei Wochen baumeln lassen.
Genau.
Dann würden wir wahrscheinlich eher drauf reagieren. Aber es ist ja jetzt auch im Sommer, dadurch, dass sich das alles ein bisschen verschoben hat und die große Welle an Ghostbusters ins nächste Jahr gerückt ist, ist es ja auch so, dass jetzt im Sommer so ein bisschen Leerlauf ist. Also es gibt zwar viele Sachen, über die man reden kann, aber wir haben halt auch einfach alle Zeit der Welt und wollen es deswegen ein bisschen gemütlich angehen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir halt auch im Moment ein paar andere Sachen persönlich und auch hobbymäßig dann halt noch haben.
Eben, genau. Also man muss auch dazu sagen, falls jetzt manche Leute denken, naja, denen gehen halt die Themen aus, die haben nicht mehr viel zu erzählen. Ah, nee, also wir haben ja letztens erst drüber gesprochen, wir haben noch ganz viele Ideen und ganz viele Themen, die wir schon eigentlich zu Beginn von Spectral Radio geplant hatten, dass wir da irgendwann mal drüber reden. Also da haben wir noch genug, worüber wir sprechen können. Insofern braucht man sich da keine Sorgen machen, dass wir demnächst verschwinden von der Bildfläche. Aber ja, für mich ist es halt auch, ich muss ja auch die Folgen schneiden und das ist halt neben Job und Privatleben und so weiter. Und dann habe ich ja auch noch einen zweiten Podcast und das alles unter einen Hut zu kriegen, das kostet dann halt auch mal Zeit und Mühe. Und dementsprechend kommt es bei mir halt auch manchmal vor, dass ich dann Phasen habe, wo es sehr fordernd und sehr anstrengend für mich ist, kann man ja offen sagen. Trotzdem habe ich ja Spaß an diesen Projekten, aber das Drumherum ist halt immer ein bisschen fordernd. Deswegen, das ist dann für mich auch mal so ein bisschen entlastend. Aber grundsätzlich, vielleicht, es kann ja auch passieren, dass wir sagen, ey, jetzt passiert das und das, jetzt haben wir so fette News, über die wir reden können, dann kommt auch nochmal ein Trailer, dass wir vielleicht auch mal zwei Folgen in einer Woche raushauen, kann auch vorkommen.
Also. Das ist alles möglich, ja, ja. Nichts ist unmöglich, alles ist möglich.
Nichts ist unmöglich. Aber
das ist auch ganz wichtig, dass ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie einmal in der Woche hinsetzen, zwei Stunden quatschen und damit ist es getan. Das muss ja dann alles, wie du gerade sagst, auch nochmal bearbeitet werden. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch gar nicht so klar. Da steckt dann halt auch noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter und es ist zeitaufwendig und es geht jetzt einfach. Und diejenigen, wie gesagt, die der Meinung sind, oh, jetzt wird es langsam schwierig, die haben alles abgefrühstückt thematisch. Ich sehe das eher wie der US-amerikanische Interdimensional CrossFit Podcast. Die Jungs, die das seit 5 Jahren jede Woche Folge raushauen und denen noch nie die Themen ausgegangen sind und die haben dasselbe Themenfeld wie wir. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Genau.
Ja. Also wir gehen irgendwo hin, wir machen es uns einfach ein bisschen gemütlicher.
Richtig, genau. Ist ja vielleicht auch wirklich ein bisschen schöner, wenn man, vor allen Dingen ist ja auch die Freude größer, ne? Wenn man weiß, okay, da kommt jetzt nicht jede Woche regelmäßig vielleicht was, sondern einfach mal spontan, so zack, ist eine neue Folge da. Da freue ich mich auch immer, wenn ich irgendwie einen Podcast höre und die haben nicht so eine regelmäßige Veröffentlichungsweise, dann finde ich das auch immer schön. Ich meine, gerade Sachen wie, haben wir uns auch letztens drüber unterhalten, Hoaxilla zum Beispiel, auch ein sehr empfehlenswerter Podcast, die teilweise dann auch mal in der letzten Zeit irgendwie mal mehrere Folgen in einem Monat irgendwie rausgehauen haben, was sie ja sonst nicht so machen. Da war ich auch echt erstaunt, da freue ich mich dann auch jedes Mal drüber. Und wie ich ja auch schon öfter gehört habe, gibt es ja auch viele Zuhörer bei uns jetzt, die wirklich hinterherhinken mit den Folgen, die nicht irgendwie die Kapazitäten haben, jede Woche die neueste Episode zu hören. Und dann ist es ja auch schön, wenn die einfach mal ein bisschen aufholen können.
Das sind die, die dann im Sommer 2023 feststellen, dass wir nicht mehr jede Woche raushauen. Erstmal.
Ja. Ach, wahrscheinlich. Naja, ja. Das wollten wir auch noch loswerden. Das war uns nochmal wichtig.
Jawohl. Gut, ja. Ihr Leute.
Ihr Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Auch mal wieder vielen Dank an Timo.
Vielen Dank, Danny. Bin jetzt ausgequatscht.
Ja, ich auch. Okay, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Spectral Radio und wir verabschieden uns bis dahin. 3, 2, 1.
Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.